Sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
Ich bin Serena Steinmann.
Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Lerneinheiten. Unser heutiges Thema ist Zauberschulen.
Unter anderem reden wir darüber, weil jetzt vor kurzem Strixhaven für D&D erschienen ist und Monster Hearts demnächst auf seine Erscheinung wartet. Also es ist ein präsentes Thema und halt auch auf jeden Fall ein Trope, der sich, ich sag mal, durch die Fantastik zieht. Für das ganze Thema haben wir auch eine Inhaltswarnung. Also falls ihr während des Pottwichtelns dazugekommen seid oder wegen D&D und Strixhaven gerade hier seid, wir meinen das mit dem BDSM durchaus ernst, wovon wir gerade gesprochen haben und sprechen eben in der zweiten Hälfte der Sendung tatsächlich darüber. Und wir reden halt allgemein über die Romantisierung von Schulerlebnissen, aber sprechen eben auch über dort erlebte Gewalt, Mobbing, ungerechte Bestrafung und dergleichen. Weil, ja, diese ganzen Internate und was auch immer auf den Schulsettings basieren, haben eben real einige Probleme und wir blicken eben darauf zurück, wie das nostalgisch behandelt wird. Und wir warnen euch auch vor, wenn es halt zu solchen Teilen kommt, also wir geben euch da noch eine Inhaltswarnung, ihr müsst nicht die ganze Sendung skippen. Und wir reden jetzt kurz über J.K. Rowling, skippt 5 Minuten nach vorne, wenn ihr das nicht hören wollt, aber bei diesem Kontext muss sie kurz erwähnt werden. Also, wer es noch nicht mitgekriegt hat, J.K. Rowling hat Harry Potter geschrieben und ist eine der führenden Transfeindinnen unserer Zeit.
Ja, ersteres yay, zweiteres um es in kurzen Worten auszudrücken. Ich habe Harry Potter, wie viele andere auch, ziemlich nah am Erscheinen gelesen, also im Erscheinen auf dem deutschen Markt und fand es eigentlich ganz nett. Ich war in der glücklichen Position, vorher schon Fantasy für Kinder gekannt zu haben und für Jugendliche und war deswegen nicht komplett überwältigt, aber ich habe auch von vielen gehört, für die es die erste größere Berührung damit war und die halt dadurch zu großen Fans geworden sind.
Ja, für mich war es durchaus auch prägend als Buch in meiner Jugend, aber ja, heute ist es halt notwendig, sich auch zu positionieren und unter anderem auch zu begründen, warum wir es nicht besprechen im Detail.
Ja.
Also, wir werden nicht drum herum kommen, ab und an mal einen Vergleich zu machen und sowas, aber es ist halt nicht so, als ob es noch wirklich Teil meiner Alltagssprache wäre, Harry Potter-Vergleiche zu machen. Also dieses, ich bin so ein Hufflepuff oder was auch immer, wird man von mir nicht hören. Weil ich Ravenclaw bin, nein, weil es ist halt nicht mehr unbelastet.
Genau, und nicht nur, dass wir es untereinander nicht mehr machen, was halt daraus geschuldet ist, dass wir mitverfolgt haben, was J.K. Rowling so alles von sich gegeben hat und wie sie versucht, Fans ihrer Werke zu Mittätern zu machen.
Ist halt wirklich politisch aktiv, was die Nutzung ihres Einflusses geht, um Transrechte zu beschneiden oder zu verhindern, dass diese durchgesetzt wurden. Wurde dabei schon in Parlamenten zitiert als direkte Quelle des Einflusses und Stimme des Volkes und dergleichen.
Mhm.
Gefällt sie auch gut in dieser Rolle. Und sie vereinnahmt ihre Lesenden und Fans in aktiv. Also sie sagt halt, wer sozusagen das liest, wird auf meiner Seite sein. 10 Millionen Follower können nicht irren. Also sie nutzt das tatsächlich als ein Argument. Und deswegen unterscheidet sich halt ihr Aktivismus auch von anderen problematischen Autoren. Wir werden jetzt hier irgendwelche viktorianischen Spanking-Fans nennen in dieser Folge. Und
einige davon sind hart problematisch in ihren Ansichten.
Genau,
aber
genau, die sind halt tot. Und die richten halt nicht mehr aktiv jetzt Schaden an und nutzen nicht aktiv die Reichweite, um Hass in die Welt zu... Ja, genau. Und das ist halt der Grund, warum wir wenig über Potter reden werden in dieser Folge und Hogwarts jetzt nicht halt unser Hauptanalyse-Ziel ist. Aber ja, wie geht man mit sowas um, wenn sich halt eine Autorin so persönlich, politisch gegen eine Menschengruppe stellt und man eben ihre Radikalisierung eins zu eins beobachten kann? Ich würde erst mal sagen, dass man es nicht ignorieren kann.
Weil sie sagt, dass man es nicht ignorieren kann.
Ja, und weil es so laut ist, so rezipiert wird, weil es so ein Teil des ganzen Gesprächs darum herum ist. Also du kannst heute eigentlich kaum noch über Harry Potter reden, ohne dass J.K. Rowlings finsterer Geist darüber hängt, sozusagen.
Hm.
Also sie hat das halt auch einfach verdorben. Also sie hat das verbrannt. Das ist halt nicht so ein, ja gut, hat halt problematische Ansichten.
Genau, es gibt Werke, wo man einfach den Autor vom Werk trennen kann und nur das Werk genießen kann, aber das geht hier wirklich schlecht.
Genau, wie man halt auch Akif Perinçek kein Geld mehr gibt.
Ja.
Weil, keine Ahnung, niedliche Bücher über Katzen mag sein, aber es halt jetzt ist das halt Nazi-Literatur und man finanziert ihn damit in seinen politischen Aktivitäten. Und das ist der Unterschied. Wenn die Personen noch aktiv Schädliches machen. Das sind nicht nur Ansichten, die in den Texten durchkommen. Ja gut, das kann man analysieren. Das war bei Rowling auch schon vorher drin, bevor sie sich radikalisiert hat. Da konntest du halt auch schon drin lesen. Ja, gut, die einzige asiatische Figur heißt im Grunde Ching Chong. Mhm. Und die Kobolde sehen aus wie
überspitzte Juden.
Ja, die schlimmsten Klischees. Natürlich, das konnte man damals schon, oder konnte man jederzeit mit wachsendem Verständnis, ja, kritisieren. Aber das wäre jetzt nichts, wenn ich sage, ja, du kannst die Bücher nicht mehr lesen. So, das heißt, ja, sei dir bewusst, da sind problematische Inhalte drin. Das ist uninformiert.
Ja, gerade als Jugendbuch. Gerade als Buch für Jugendliche und Kinder, die da noch nicht so geschult sind, sowas zu sehen und abzugrenzen.
Ja, genau. Ich habe, keine Ahnung, ich habe das mit 12 nicht erkannt.
Ich habe das auch mit 16 nicht erkannt.
Ja.
Ich habe die Sachen einfach da drin nicht gesehen, nicht wahrgenommen.
Mhm.
Der Name ist mir auch zu dem Zeitpunkt nicht aufgefallen. Beim späteren Nochmallesen als Erwachsene ja.
Ja, vor allem, weil es die einzige Figur ist.
Genau, weil es die einzige Figur ist. Aber sonst, als Teenager ist es mir auch nicht aufgefallen. Und nicht mal der Judenvergleich ist mir ehrlich gesagt aufgefallen als Teenager.
Ja, es war in den Filmen auch offensichtlicher.
Ja, genau. In den Filmen, klar.
Ja, aber ja, ich würde sagen, gut, wir können niemand verbieten, Fan zu sein.
Nein.
Das ist ja nicht die Möglichkeit, die wir haben. Aber was ich sagen möchte ist, das ist halt ein Fandom, das für Transleute nicht sicher ist.
Mhm.
Also selbst wenn ich All-in-Harry-Potter-Fan bleiben wollen würde, ich wüsste ja nie, ob die Leute das halt J.K. Rowling abfeiern, weil sie
sich politisch einsetzt, in Anführungszeichen?
Ja, genau, weil sie ihrer Meinung sind oder weil sie einfach irgendwie die Bücher noch lieben, keine Ahnung.
Mhm.
Aber es ist halt eine unsichere Umgebung, die ihr signalisiert halt. Je mehr ihr darauf besteht, je mehr ihr sie verteidigt, weil ihr es nicht wahrhaben wollt, dass ein Buch, das euch mal viel bedeutet hat oder noch immer viel bedeutet, von einer problematischen Person geschrieben wurde, die aktiv politisch Schaden anrichtet.
Mhm.
Wenn ihr deswegen halt sie verteidigt, ihren Kram mehr benutzt und in so eine Trotzhaltung geht, ihr zeigt halt nur Transmenschen und Menschen, den Transmenschen, was das bedeuten, dass ihr unsicher seid, dass man mit euch nicht rechnen kann, wenn es um Menschenrechte geht.
Und gleichzeitig ist es halt, wo ich einen sehr, sehr großen Verlust auch einfach sehe, ist das Phantom war eigentlich ein queerer Safe Space in vielen Punkten. Es gab sehr viel, also in vielen Gruppierungen, die ich kennengelernt habe, gab es einfach eine sehr, sehr offene Haltung gegenüber queeren Personen. Und durch die Handlungen von J.K. Rowling muss man das jetzt hinterfragen und kann nicht mehr davon ausgehen, dass es ein sicherer Queer Space ist.
Mhm, ja.
Und das ist einfach sehr, sehr schade, weil die meisten, die diese Gruppierung gegründet haben, die da sehr viel Energie reinstecken, haben sich ja nicht verändert. Die sind immer noch queer offen und würden das gerne gleichzeitig dieses Hobby beibehalten, was halt wirklich auch bei vielen ein sehr großes Hobby einfach geworden ist.
Ja klar, aber
das ist halt schwierig.
Ja, wie man so oft auf Twitter hat, liest literally ein anderes Buch. Also man muss nicht sein ganzes Leben an einem Buch hängen, das man als Kind gut fand.
Ich glaube aber, es sind halt auch einfach Freundesgruppen daraus entstanden, die halt im Prinzip mag es Harry Potter Lab sein, dass sie gemeinsam machen, was das halt ist, was die Gruppe verbindet. So etwas zu verlieren, tut schon weh. Und da neue Wege zu finden, ist halt auch gemeinsam neue Wege zu finden, was man machen möchte, ist halt auch nicht unbedingt einfach.
Nein, natürlich. Ich empfinde auch durchaus auch einen Verlust darüber, wie unangenehm das geworden ist, das Thema.
Mhm.
Aber ich bin da eher auf dem Weg, den zum Beispiel, der Welt-Quidditch-Verband, es gibt das, gewählt hat und der wird halt nicht mehr Quidditch-Verband. Also sie werden halt...
Die werden sich umbenennen.
Haben sich entschieden, sozusagen den direkten Potter-Bezug rauszunehmen und einfach das Hobby, das sie geschaffen haben, weiter zu betreiben, ohne halt Rowling eine Hommage zu geben. Genau wie halt zum Beispiel, es gibt Off-Brand-Harry Potter-Sachen. Also zum Beispiel Magiskola ist halt so ein Lab, gibt es eine Dokumentation von Orkenspalte, die verlinken wir euch. Man weiß, dass es Harry Potter inspiriert, es ist ein Schulinternat, magisch.
Es ist alles auch sehr ähnlich, aber J.K. Rowling bekommt kein Geld dafür, wenn Leute teilnehmen. Man macht es halt ein bisschen anders.
Man hat die Gestaltungsfreiheit, es inklusiver zu gestalten, die genau. Welt eben doch so zu gestalten, dass halt queere Identitäten auch in der Magie einen Platz haben und dergleichen. Dass,
man kann den Rassismus ein bisschen rausschreiben.
Genau, also einfach dieses, wir nehmen die Grundästhetik und die Ideen und arbeiten damit weiter. Das finde ich einen sympathischeren Ansatz, als darauf zu bestehen, dass wir uns jetzt noch mit Harry Potter beschäftigen. Einfach darauf zu bestehen, dass Harry Potter so ein großer Lebensinhalt, so einen großen Platz einnimmt, als...
Dass man es nicht ändern könnte.
Ja.
Ja. Aber ich sehe halt, dass es auch schwierig ist und ich verstehe, wenn es Leuten so wichtig ist, dass sie es für sich persönlich nicht aufgeben wollen. Natürlich, man kann auch niemandem verdienen, Fan zu sein von den Büchern. J.K. Rowling hat es uns allen schwerer gemacht.
Und das ist oder unmöglich, in dem wir sind.
Ja, genau.
Und ich glaube, man muss halt akzeptieren, dass der Safe Space verbrannt ist. Also, ja. dass es halt nicht mehr ein sicheres Kompromissthema ist, sowas, dass du halt nicht mehr... Okay, Harry Potter ist ein verbindendes Generationenerlebnis. Klar ist es das, literarisch. Und das ist...
aber es ist halt kein Safe Space mehr für die ganze Generation, inklusive der queeren Person.
Ja, genau. Speziell eben Transmenschen. Das muss man anerkennen, dass man es vielleicht eher vorher abcheckt oder einen Kontext gibt. Und ich kenne halt auch Transpersonen, die noch immer große Harry Potter-Fans sind. Und das möchte ich ihnen nicht madig machen und dergleichen. Aber mein Punkt, ich denke, unser Punkt ist eher halt nicht ein seid keine Fans mehr, sondern ein seid vorsichtig, wie ihr euer Fantum kommuniziert und geht nicht davon aus, dass alle Menschen es sind. Was sonst halt nur Star-Wars-Fans tun. Die regelrecht beleidigt sind, wenn Leute Star-Wars nicht gesehen haben. Und ihr wisst, wie unsympathisch Star-Wars-Fans im Internet sind. Werdet nicht die.
Der Punkt ist halt einfach, man kann nicht davon ausgehen, dass es für alle angenehm ist. Die Abkürzungen, die Sprache geboten hat, in den Begriffen aus Harry Potter, dass die noch allgemein verwendbar sind und dass sie nicht für Leute unangenehm sein können.
Genau. Aber kommen wir zu Zauberschulen als Setting. Das ist ein sehr beliebtes vor Harry Potter schon. Damit ist es noch viel, viel größer geworden. Es ist ein Setting, das in sehr, sehr viel Fantastik aufgegriffen wird. Wir haben auch uns wahrscheinlich initial kennengelernt beim Play-by-Post-Spiel in so einem Setting. Bei uns war es X-Men, internatmäßig.
Ja, und ich weiß nicht, ob es uns als Podcast geben würde, wenn das nicht damals passiert wäre. Denn über den Chat, über dieses Rollenspiel, sind wir und einige andere zu einer guten Freundesgruppe geworden und haben uns näher kennengelernt, haben uns dann entschlossen, uns zu treffen. Und dadurch wurden wir erst zu einer Rollenspielrunde und dann zu guten Freunden.
Genau, und es ist halt auch ein Setting, das ermöglicht hat, auch über Dinge zu sprechen und so zu kommunizieren halt eben. Also es ist wenn halt irgendwie man junge Charakter spielt, die sich selbst finden, ist es halt auch leichter, über seinen eigenen Weg oder so mal zu sprechen oder halt Dinge wie sexuelle Identität und sowas anzusprechen in einem sicheren Rahmen.
Ja. Eines meiner Themen war die Übersexualisierung von Catgirls. Die ich ankreiden wollte, weil ich habe überhaupt nichts gegen Catgirls, aber nicht jede davon muss übersexualisiert sein.
Aber ja, Zauberschulen, das Internat. Warum werden Zauberschulen so oft als Internate dargestellt?
Das ist einerseits einfach eine interdiegetische Notwendigkeit.
Ja, im Setting.
Im Setting. Man kann es anders gestalten, aber wenn man einfach überlegt, warum gibt es überhaupt Internate in unserer Welt? Dann stammen die aus der Zeit, wo es so wenig Schulen mit hoher Bildung gab, dass die Leute weit reisen mussten, um sie zu besuchen. Und es ist nicht wirklich praktisch. Das heißt, die Schüler haben größtenteils dort gewohnt, außer die zufällig in der Nähe gewohnt haben. Und auch die wurden teilweise dann auf den Campus gelegt, weil es halt alle so machen. Dadurch sind Internate entstanden, einfach weil man Bildung wollte, die es im Heimatort nicht gab. Und in Welten, in denen Magie eher selten ist, in denen nicht jeder Zweite magisch begabt ist.
Genau, in denen Kommunikationswege und Reisewege eher lang und anstrengend sind. Also die meisten mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Fantasy-Welten.
Ja, wenn du eine Woche reisen musst, bis du deine Schule erreichst, dann kannst du halt nicht zu Hause wohnen.
Ja.
Das ist einfach so. Und dadurch gibt es eben dieses Internatsformat, das in erster Linie in Welten benutzt wird, in denen Magie selten ist, die Reisezeit lang dauert und man eben darauf angewiesen ist, vor Ort zu wohnen.
Genau. Oft ist auch der Aspekt der Geheimhaltung einer, der eine Rolle spielt. Mhm. Eben, dass es ein verborgener Ort ist, wo man Magie freien Lauf lassen kann. Oder wenn es ein Setting ist wie X-Men, wo magische Kräfte, in diesem Fall Mutantenkräfte, verfolgt werden, ist das ein Ort, wo man da hingehen kann, um sicher vor Verfolgung zu sein. Das ist eine Sicherheit vor
der äußeren Welt einfach bietet.
Ja, genau. Das ist sicherlich auch ein Faktor. Und natürlich ist rezipiert Schulerfahrung der britischen Oberschicht, beziehungsweise es bezieht sich auf Literatur, die diese rezipiert, also diese ganzen Internatsgeschichten in normalisierten Form. Das ist halt sehr ein Großbritannien-Ding.
Ja.
Und da war das halt einfach ein einschneidendes Erlebnis der Oberschicht, auf eine Privatschule zu gehen.
Die haben aus der Notwendigkeit, Schulen in großen Städten zu machen, haben die eine Elite gebildet.
Ja, genau. Und dann haben die Schulen halt, die älter und elitärer sind und natürlich einen Ruf und man romantisiert es immer weiter, dass das eine gute Erfahrung sei, dahin zu gehen. Eine richtige Schule mit der richtigen Bildung, die genießt man eben, wenn man dahin zieht.
Ja.
Genau. Und durch die Verdichtung des Raums entstehen eben auch Handlungsmöglichkeiten, um mal auf die Autorinnen-Ebene zu gehen, indem du halt alle möglichen Charaktere auf dem engen Raum zusammenschmeißt, wo sie erstmal nicht weg können. Du hast natürlich andere Handlungsbögen, kannst andere Geschichten erzählen, du kannst eben verdichtet die Personen immer wieder sich begegnen lassen. Das hat natürlich einen Vorteil für ein Setting, für eine Geschichte.
Ja, genau. Auch die Charakterzusammenführung ist oft sehr einfach, weil dann ist man eben zusammen in einer Klasse oder teilt sich sogar ein Zimmer, lernt sich auf dem Schulhof kennen, irgendwas.
Genau, man kann vom Drama nicht weglaufen.
Ja.
Gleichzeitig beschränkt es den Figurencast, denn man muss sich nicht notwendigerweise Gedanken machen, wie jede einzelne Figur mit ihren Eltern und ihrer Familie interagiert, sondern man kann sie miteinander interagieren lassen, unter Gleichaltrigen oder halt eben mit LehrerInnen und Angestellten als Autoritätsfiguren. Und das ist natürlich eine andere Dynamik, die dadurch entsteht. Es gibt natürlich auch Alternativen, wie man sowas darstellen kann. Es ist nicht zwangsläufig so, dass Zauberschulen Internat sein müssen, um das kurz auszuführen.
Ganz genau. Also, wie ich eben schon sagte, wenn du eine Welt hast, in der jede zweite Person Magie hat, dann kann einfach jede Schule in jedem Dorf eine Zauberschule sein.
Ja.
Dann wohnt man zu Hause und geht zur Sonntagsschule und lernt dort auch Magie. Da brauchst du nichts Besonderes für, da brauchst du kein Internat für.
Genau, da würde ich noch so das Lehrlingskonzept einbringen, das oft verwendet wird, halt der einsame Lehrmeister im Turm. Ist natürlich klasse, Hexe in die Hütte im Wald, aber auch tatsächlich ein handwerksmeistermäßiges Ding, wie zum Beispiel in Krabat, wo der Müller der Zauberlehrer ist auch gleichzeitig. Genau. Und eben das Handwerk der Zauberei mit beibringt.
Genau. Da wohnen die Lehrlinge auch oft beim Lehrmeister, in diesen Fällen. Das ist natürlich auch vorstellbar, dass sie dann zu Hause bei ihrer Familie wohnen und nur zum Arbeiten zum Lehrmeister gehen.
Ja, genau. Und ansonsten, man kann eine Schule auch anders aufbauen als eben das abgeschottete Internat. Da gibt es verschiedene Beispiele. Zum Beispiel das Schwarze Auge hat ja endlos Zauberschulen, drei Bände voll. Auf jeden Fall, ein Campus einfach. Ein in eine Stadt integrierter Campus im Universitätssinne, wo man eben
verschiedene Wohnhäuser hat. Vielleicht auch Leute, die einfach in der Stadt in Wohnungen wohnen. Aber du hast halt die Gebäude, in denen gelehrt wird.
Genau, mit teilweise im Univiertel drumherum und sowas. Dann gibt's was ist einfach eine Gemeinschaft eingebunden, ist in eine Stadt und es gibt Gastfamilien, wo die SchülerInnen unterkommen.
Mhm. So einen verteilten Campus gibt's natürlich auch, dass du halt nicht ein abgeschottetes Stadtviertel hast, wo alles Campus ist, sondern eben an verschiedenen Enden der Stadt sind verschiedene Fakultäten ansässig und die Leute wohnen halt ganz normal in der Stadt und es gibt gar nicht dieses Gebündelte, sondern es ist halt einfach über eine Stadt verteilt.
Genau, dass man muss über den Markt laufen, um zu seiner nächsten Unterrichtsstunde zu gelangen.
Genau. Was auch natürlich sehr viel Handlungsmöglichkeiten bietet und du hast halt dann statt nur den Campus, hast du die ganze Stadt als Handlungsort. Mhm. Das bietet noch mehr Weite, ohne dem Drama nicht entkommen können, wegzunehmen.
Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Luxus-Elite-Kram nach oben zu drehen. Das halt, natürlich hast du ein eigenes privates Zimmer und du hast eigene Dienstboten und du bist als Magier so besonders und privilegiert, als dass du
in einem Palast wohnst.
Und dann gäbe es natürlich die Möglichkeit, dass ein privater Lehrmeister einfach zu dir nach Hause kommt.
Ja, genau. Wenn du reich bist, dann Eventuell wohnt dann der Lehrmeister in der Kammer bei dir zu Hause oder kommt jeden Tag vorbei, um dich zu unterrichten.
Genau, das gibt natürlich mehr sozusagen das Zauberei-Lernen in dem Familienkontext.
Mhm.
Und dann ist natürlich auch die Familientradition ein Ding, dass man einfach eine Familie ist, die...
Die zaubern kann.
Genau, genau. Und ansonsten vielleicht noch monastische Systeme, wo das Ganze weniger eine Internatsschule ist, sondern mehr ein Kloster vom Vorbild.
Mhm.
Und ja, das Internat als Fantasie ist halt... Also wir reden ja hier nicht darüber, wie Internate echt funktionieren, also werden wir auch noch tun, aber in diesem Fall ist es halt echt das eine Utopie vom Internat, so eine verkehrte Vorstellung, wenn man...
Ja, eine halt romantisierte Idee vom so Internat.
Honey and Honey-Style, britische Jugenderinnerung.
Mhm. Diese Rezeption ist einfach in der britischen Unterschicht, in den USA und Europa, eine sehr romantisierte Wahrnehmung von dem, was auf diesen... englischen Internaten tatsächlich passiert ist.
Ja, ne, auch ein bisschen Freiheit. Was wäre es, wenn unsere Eltern nicht ständig uns aufpassen würden? Was könnten wir für Spaß haben?
Mhm. Nur mit Gleichaltrigen zusammen, wie schön wäre das?
Jede Nacht ist Sleepover.
Mhm.
Und ja, das ist natürlich eine Art, wie man das auch darstellen kann. Aber natürlich ist es sehr romantisiert und es ist halt auch ein Schalter, woran du drehen kannst. Natürlich kannst du auch klassische Schulsetting-Tropes, und da gehören ja Rivalitäten, Clashes mit Lehrern und sowas.
Und Klickenbildung und all das.
Das gehört halt auch zu.
Ja.
Also manche haben gesagt, Harry Potter ist eine Portal-Fantasy. Also er fährt einen Zugreisen, dann ist man in einer anderen Welt.
Mhm.
Und das Internat kann, ob magisch oder nicht, als einfach eine andere Welt mit eigenen Regeln gelten. Und das können magisch tatsächlich andere, fast naturgesetzartige Regeln sein. Oder es können eben tatsächlich einfach an, dass hier gesellschaftlich ein ganz eigener Raum geschaffen ist, wo ganz eigene Regeln gelten.
Mhm. Einmal zum Beispiel auch hat man oft in einem Internat Häuser und Fraktionen.
Das ist auch in vielen britischen Internaten so als Gedanke, dass eben ein bisschen Konkurrenz da sein soll.
Ich frage mich da ehrlich gesagt immer ein bisschen warum, aber es wird gerne für Fantastik benutzt.
Mhm.
Denn es bringt Drama rein.
Genau. Und es macht auch es einfacher, einen Bezug herzustellen,
mhm,
um sich für Fraktionen zu entscheiden. In das schwarze Auge ist es eher, welche Zauberschule habe ich? Und die stehen halt, weil man spielt erwachsene Charaktere, das heißt nach der Ausbildung.
Mhm.
Aber auch da entscheide ich mich für, welches Flavor von Magie habe ich.
Und natürlich kann man auch da einen noch niedrigstufigeren Charakter spielen und die Ausbildung spielen, wenn man da eine Gruppe findet, die da Bock drauf hat.
Ja, es kommt demnächst eine Kampagne dafür. Ja, in Royals Erben ist halt so ein demnächst erscheinendes DSA-Produkt. Wenn ihr da noch euch umsehen wollt, ich werf den Link zur Vorbestellaktion in die Shownotes. Dieses Fraktionending und welche Art von Magie bist du, das ist halt auf jeden Fall etwas, was in vielen dieser Settings vorkommt.
Mhm.
Und das ja, erhöht dieses Klickending nochmal und gibt dem Ganzen halt nochmal eine ganz eigene Ästhetik. Mit Uniformen, mit eigenem Farbschema, mit eigenen wieder speziellen Fähigkeiten. Und ja, das ist hilfreich, Fraktionen zu haben, die sympathisch wirken und denen sich die Rezipienten zuordnen können. Also wenn du ein neues Setting liest und denkst, okay, das sind meine Leute.
Mhm. Dann hat das Setting was richtig gemacht. Dafür muss eine Fraktion nicht jede einzelne Person ansprechen. Aber jede Person sollte eine Fraktion für sich finden können.
Mhm.
Damit alle fasziniert von diesem Werk sind. Was auch denn daran sehr, sehr interessant ist, ist, dass diese Bedeutung erst durch den Kontext des Settings entsteht.
Mhm. Ja, genau.
Außerhalb dieser Welt hat es einfach keinerlei Bedeutung, welche Farben du trägst und genau, dergleichen.
Aber da ist es halt okay, das ist ein gelber Schal, okay, das bedeutet, das sind meine Feinde. Also, ist halt ein, also das schafft halt eben seine eigenen Regeln. Und macht natürlich auch diese Zugehörigkeit, was auch immer gerade die Symbole sind, ob das eine Form von Hut ist, eine Farbe, eine Uniform. Das macht
ein Ansteckpin, was immer.
Genau.
Im Schulkontext ist es natürlich oft eine Schuluniform, die die verschiedenen Fraktionen unterschiedlich tragen.
Ja, und das ist halt auch auf jeden Fall was Fetischisiertes, also Schuluniformen.
Ja, sowohl modisch als auch sexuell.
Ja.
Getrennt voneinander.
Oft, ja. Ja, und eben auch ja als in ihrer Bedeutung. So, das ist halt ein, okay, das ist ein Symbol von einer, ja, auch von dieser romantisierten, strengeren Vorstellung von Schule.
Ja, und auch gleichzeitig von einer gewissen Unschuldigkeit.
Genau, genau. Und ja, Fraktionen fördern auch Rivalität.
Ja.
Also das ist meistens so aufgestellt, dass sie nicht alle Buddies sind, sondern ist immer ein bisschen
bisschen Konfrontation da, ein bisschen Spannungen da. Und dies gleich am Outfit sehen zu können, ist halt für Geschichten oft ein Bonus.
Genau, ja, du musst im Rollenspiel im Grunde nur beschreiben, okay, der hat eine gelbe Krawatte. Und dann weißt du halt, wenn du das Setting kennst, Bescheid.
Mhm. Gleichzeitig ist aber auch natürlich immer die Sache, dass Schuluniformen oder auch Uniformen allgemein verbessern das Zusammengehörigkeitsgefühl. Das heißt, mit den Leuten, mit denen du die Uniform teilst, teilst du ein Gemeinschaftsgefühl. Was in der realen Welt Vor- und Nachteile hat, in den Geschichten auch. Aber für Geschichten macht es halt, gerade wenn die Helden alle dieselbe Uniform tragen, gibt es sofort Zusammengehörigkeitsgefühl. Wenn sie alle unterschiedliche tragen, gibt es direkt Spannungen, auf denen man aufbauen kann in der Gruppenzusammenführung. Dafür ist es absolut hilfreich.
Ja. Würdest du eine Fraktion danach wählen, wie geil ihre Uniform oder ihre Mode oder ihre Embleme sind?
Vielleicht.
Okay, ja.
Also, es spielt auf jeden Fall ein bisschen mit rein. Nicht alleine davon, aber schon, ja. Wenn man jetzt aussucht, welche Fraktion man cool findet, spielt es natürlich mit rein, was einen optisch anspricht.
Genau, die Ästhetik. Was benötigt so eine Zauberschule als Setting? Was muss da sein, damit das funktioniert? Was muss man einbauen, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Zauberschule für mein Setting haben?
Als allererstes natürlich ein interessanter Ort. Etwas, der sich wie was Eigenes und wie was Magisches anfühlt. Das kann ein Internat sein, muss aber nicht. Haben wir schon ausgeführt, die anderen Möglichkeiten sind auch spannend. Aber Internat ist natürlich auch etwas, was schnell als Idee kommt.
Genau, ist der Klassiker.
Genau. Und wenn man ein eigenes Setting machen möchte oder ein schon bestehendes Setting ausgestalten möchte für Spielende, ist es halt wichtig, dass es sich wie was Eigenes, wie diese Welt, die man darstellen möchte, anfühlt und wie dieses Setting, wie diese Schule. Und es muss sich magisch anfühlen. Nicht mal unbedingt magisch im Sinne von, man spürt die Magie um sich rum, sobald man den Raum betritt, Dinge. Das nicht unbedingt, eher magisch im Sinne von eine faszinierende Beschreibung.
Mhm. Ja, genau. Es gibt was zu entdecken. Sense of Wonder, der noch irgendwie da ist.
Mhm.
Aber auch gleichzeitig sollte es das Potenzial haben, sich wie zu Hause anfühlen zu können, dass man heimisch wird. Und ich denke, das Magiesystem, ob man schreibt oder im Rollenspiel designt, sollte geeignet sein, dass das Lernen darin interessant ist. Also man lernt nur, sich besser zu konzentrieren, dann kann man alles. Das ist für eine Montage interessant. Aber
genau, in einem Buch kann man das machen für eine Montage?
Als Inhalt des Settings, wenn die Schule das Ding sein soll, dann ist nur, es gibt nur einen Skill und man lernt diesen einen Skill.
Ist das ein bisschen langweilig.
Das sorgt nicht für besonders spannende Geschichten.
Ja.
Und deswegen ja eine breitere Aufstellung von Dingen, die man lernen kann. Verschiedene Elemente von Zauberei, die dazugehören, die da reinspielen und verschiedene Ansätze.
Verschiedene Arten von Zauberei müssen lernbar sein. Es muss verschiedene Kurse im Prinzip für Zauberei geben.
Genau, das kann eben auch sein, dass man Zaubersprüche einzeln aufschlüsselt, neue Zaubersprüche dazu lernt. Also ich finde tatsächlich für so ein Setting ist sehr okay, wenn da auch durchaus ein bisschen das ins Mikromanagement geht. Also wenn man sagt, wir nutzen unsere Komplexität in den Regeln dafür, jetzt einzelne Zauber aufzuschlüsseln und zu verwenden, wie das D&D tut, wie das Schwarze Auge das tut, und nicht so ein, wir haben so generelle Bereiche der Magie und die kann man irgendwie kombinieren. Also sowas wie Fate oder Magus eignen sich nicht notwendigerweise für ein Zauberschul-Setting, weil du halt eben sehr viel dieses, okay, ich bullshitte mir das hin. Nein, aber ich habe eine kreative Idee und beschreibe das und dann gestalte ich meinen eigenen Zauber.
Und je kreativer ich bin, desto besser kann ich zaubern. Das ist halt nicht gut lernbar an einer Schule.
Genau, je kreativer ich als Spielerin bin. Und das ist halt eben dieses, wenn du am Anfang schon die geilen Ideen hast, dann fühlt es sich eventuell nicht so sehr an, als ob wirklich deine Fähigkeiten größer werden, sondern vielleicht steigt die Erfolgswahrscheinlichkeit, deine Ideen umzusetzen, aber dieses, okay, ich habe hier ein neues Gimmick freigeschaltet, ich habe einen neuen Zauber, den ich jetzt beherrsche, ich kann neue Dinge tun, das fehlt einfach dann.
Genau, und das ist, glaube ich, für ein Zauberschul-Setting nicht unwichtig. Zwischendurch dieses Gefühl zu bekommen, ich habe jetzt einen neuen Zauber für mich erreicht, den ich jetzt umsetzen kann, von dem ich vorher nicht mal wusste, dass er existiert. Dieses Gefühl zu kriegen, von neue Dinge entdecken, neue Magie entdecken, ist, glaube ich, sehr wichtig, das zu erreichen für das Setting.
Ja, und Schuljahre und Abschlüsse. Und ein Schulsetting bietet halt auch einen ganzen Schwung von einfach Achievement-Punkten, die man hat, und Stufen.
Mhm.
Und ich glaube, das ist entsprechend cool, wenn das System das widerspiegelt.
Ja.
Und ja, du brauchst natürlich nicht nur Regelsystem, sondern du brauchst auch einen Cast an Figuren.
Ja, es braucht NSCs und nicht wenige wahrscheinlich. Und die müssen interessant sein.
Genau, LehrerInnen, MitschülerInnen, Personal. Einfach was da halt so auftaucht. Das ist einfach ein interessanter Cast an Figuren, mit denen man interagieren kann. Und mit denen man auch wiederholt interagieren möchte.
Mhm.
Man kann natürlich immer, also im neuen Jahr können neue Leute nachkommen. Es können neue Lehrende an die Schule kommen. Aber du hast einen Cast. Ich würde am Anfang nicht hundertprozentig alle ausgestalten, für den Fall, dass du noch neue brauchst. Aber wer erstmal da ist, der ist erstmal da.
Mhm.
Und sollte dann entsprechend auch interessant genug sein, um zumindest längeres Interesse zu tragen, wenn es da ist. Also das heißt nicht, jede Person muss hundertprozentig immer und immer wieder auftauchen. Wenn die Spielenden kein Interesse daran haben, du als Spielleitung auch nicht, oder du als Autorin merkst, okay, die Figur war einmal im Nebensatz. Egal, ist auch okay. Aber sie müssen die Möglichkeit tragen, mehrmals aufzutauchen und aufgesucht zu werden.
Mhm.
Und gerade bei den MitschülerInnen ist es auch interessant, die Entwicklung anzulegen. Also, dass sie nicht gleich bleiben, während alle Charakter sich verändern.
Ja, ganz genau. Das. Und gleichzeitig, man sollte immer daran denken, nicht nur Lehrende auszugestalten, nicht nur Mitschüler auszugestalten oder nicht nur Personal auszugestalten. Man braucht von jedem etwas, damit auch verschiedene Möglichkeiten des Anspielens für die Spielenden möglich sind.
Genau, genau.
Gerade im Rollenspiel ist halt einfach man möchte Personal haben, dem gegenüber man eventuell sogar eine vorherrschende Stellung hat, dass man denen Dinge befehlen kann im Zweifel, wenn man denn genug Stand hat. Oder Mitschüler, die einfach auf einer Ebene sind, wo man sich auch erstmal in den sozialen Interaktionen beweisen muss im Zweifel. Und natürlich Lehrer, zu denen man Beziehungen hat, die dann wieder Lehrer-Schüler-Verhältnis sind. Das sind verschiedene Interaktionsmöglichkeiten, verschiedene Ansätze, die gegeben sein sollten.
Ja, und die Figuren sitzen halt auch alle gemeinsam an einem Ort. Das heißt, die interagieren auch wahrscheinlich miteinander. Und wenn es offscreen ist.
Ja.
Ansonsten, es gibt zahlreiche Tropes für Schulsettings offensichtlich.
Genau, und da kann man sich an allen beliebten Schulsettings bedienen. Ich meine, das Natürlichste und das auf jeden Fall vorkommen sollte, sind Jahreszeiten und der Verlauf des Schuljahres.
Ja, zum Beispiel das Computerspiel Bully spielt einfach in 4 Kapiteln jede Jahreszeit.
Mhm.
Derselbe Ort mit einer anderen Ästhetik.
Ja.
Und das ist natürlich ein sehr griffiger Weg, das zu machen und den Verlauf des Schuljahres auch zu zeigen. Allgemein der Verlauf der Zeit ist etwas, was in diesen Settings halt passiert. Die Charakter werden älter, die Zeit vergeht und eventuell kommen halt Anlässe und Feste näher.
Ja, auch nicht vergessen sollte man aber, dass es wahrscheinlich sogar verschiedene Schuluniformen für die verschiedenen Jahreszeiten gibt.
Das kann sein, wenn man. Oder eben doch andere, zumindest die Jacke drüber getragen wird.
Mhm.
Und ja, genau, Fest und Anlässe halt, also den Ball. Der Karneval ist im Ort. Oder halt Sportereignisse sind halt auch sehr beliebt.
Ja, gerade an in Schulsettings sind Sportereignisse auch an Zauberschulen durchaus eine Sache.
Genau, das denken sich Leute halt immer wieder weirde Sportarten aus. Sowas sollte halt stattfinden und auch von SpielerInnen irgendwie wahrgenommen werden und beeinflusst werden können und mitgenommen. Dann natürlich ist es eine Schule, es finden Prüfungen statt, es gibt Zeugnisse, es
Referate. Wichtige Schuldaten einfach, genau, Referate, ja. Und jetzt kann man natürlich sagen, ach, Zauberschule, nicht so wichtig. Ich glaube, wenn man Zauberschule spielt, man will auch eine Prüfung drin haben.
Ja, man möchte die Tropes auch mitnehmen.
Ja.
Man kann das ja auf unterschiedliche Arten interessant gestalten, aber es sollte dabei sein.
Genau. Irgendeine Prüfung sollte zu irgendeinem Zeitpunkt in einem der Abenteuer wichtig werden, wenn man das Schulsetting über alle Lehrjahre hindurch spielt.
Mhm.
Auch nicht unwichtig, die Beziehungen allgemein, aber auch Liebesbeziehungen und Jugendliebe.
Mhm.
Das ist an Schulen auch oft ein großes Thema. Auch natürlich eventuell auch sexuelle Erfahrungen, aber auch romantische Erfahrungen sind gerade in den Beziehungsdramen, die gerne mal angespielt werden, oft ein Thema.
Auf jeden Fall. Und ja, es ist halt ein Schulsystem. Es gibt Regeln. Es gibt wahrscheinlich auch Bestrafungen, die da rausfolgen, wenn man die Regeln bricht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist nicht unwichtig irgendwie drin zu haben, damit es sich wie ein Schulsetting anfühlt.
Ja. Also, es kommt ein bisschen darauf an, was man für eine Truppe spielt.
Ja, das muss jetzt auch nicht hart drakonisch sein alles.
Genau, das kann auch sehr locker sein. Und wenn man lockere Regeln und eine entspannte Gruppe spielt oder eine sehr regelfolgsame Gruppe spielt, dann ist es halt mehr so ein abstraktes Konstrukt, es gibt hier halt Regeln und es reicht. Wenn sich aber die Spielgruppe als eher wir lehnen uns gegen alles auf und wir brechen jede Regel, die es gibt, entpuppt, dann wird es halt auch mal wichtig, dass durchgegriffen wird und dass sie erwischt werden und irgendwas passiert.
Ja, oder zumindest die Gefahr besteht. Also und halt, ja, dass sie sich rausschleichen, um irgendwie nachts sowas zu machen, ist halt ein Trope oder ist ein Streichspiel, was auch immer.
Genau.
Und im Grunde etwas, worüber man nachdenken sollte.
Ja, genau. Der Lehrer, der Aufsicht hat, ist eine Bedrohung, die immer mal drohen kann.
Genau. Wie man das Ganze nicht cringe macht mit diesem ganzen Bestrafungszeug, reden wir im BDSM-Teil, beziehungsweise im Nachgang da, um es abzugrenzen. Mhm. Weil du möchtest halt nicht den Fetisch bedienen aus Versehen.
Vielleicht auch doch, aber aus vielleicht Versehen? Lieber nicht aus Versehen.
Lieber konsensuell, das meine ich. Ja. Wenn es dann notwendig ist. Und da trenne ich auch ganz gerne meine Geschmäcker.
Geschmacksrichtung Fetisch, ja oder nein?
Ja, muss bei einer Farbe bleiben. Kommen wir zu einem konkreten Beispiel, nämlich Strixhaven, das als D&D-Buch erschienen.
Mhm. Vor kurzem?
Vor kurzem, ja. Am Ende letzten Jahres. Ich habe es zu Weihnachten bekommen von meiner Damenbekanntschaft.
Sehr passend.
Ja. Genau, das ist ein Schulsetting, beziehungsweise ein Universitätssetting. Also man fängt sozusagen als junge Studierende an und wohnt auf einem Campus, der halt keine Stadt oder so drumherum hat, sondern tatsächlich dieser Campus ist und sich deswegen sehr in dieses Internatsding einfügt. Mhm. Einfach seiner kreativen Ausgestaltung und es hat Fraktionen, es rezipiert diesen ganzen durchaus Harry Potter inspirierten Style, um das Wort mal in den Mund zu nehmen, tatsächlich.
Aber es macht auch was ganz Neues draus.
Ja, es nimmt seinen eigenen Spin und das Ganze hat seinen Ursprung als Set für Magic the Gathering. Mhm. Kennt ihr wahrscheinlich, ihr habt zumindest von gehört, aber Magic ist ein Sammelkartenspiel, ein strategisches Spiel, wo man seine eigenen Decks baut. Und ja, dann spielt man mit diesen Decks gegeneinander. Im Grunde, man stellt sich duellierende Magier dar. Also die Grundregeln sind zwei Spielende. Man kann natürlich auch mit mehreren spielen. Es gibt Multiplayer-Formate bis zu vier, die recht beliebt sind. Aber ja, generell, man spielt mit einer kleinen Gruppe mit diesen Decks gegeneinander. Und ja, als Zauberer ist natürlich viel Fantasy-Kram drin. Also Zauber und Kreaturen, die man zum Kampf einsetzt, werden in diesen Karten dargestellt und mit Ressourcen ausgespielt, die auch ins Deck mit reingemischt werden.
Man stellt sich dieses Deck am Anfang aus den Karten, die man hat, zusammen.
Also insgesamt, alle Karten sind halt über 10.000. Merkt man sich nicht. Man spielt es halt auch seit 20 Jahren auf dem Markt oder länger. Und wir spielen es seit 30 Jahren auf dem Markt. Ja, wie mache ich das vor? Nur ist seit 93 rausgekommen, ich bin nur alt.
Ja. Und das Magic the Gathering, das erste, war ein generisches Fantasy-Deck.
Genau.
So, also es ist einfach Fantasy-Kreaturen, Fantasy-Länder, Fantasy-Zauber.
Hier ist ein Drache, hier ist ein Goblin und so.
Genau.
Und das wird dann halt immer mit Sets erweitert, die einen eigenen Flavor haben. Mhm. Also ein neuer Schwungkarten, der veröffentlicht wird.
Ja, und die bringen sowohl optisch als auch mechanisch Neuerungen dazu. Also es gibt dann auch neue Möglichkeiten von Zaubern, von Vermischungen, von alle möglichen.
Genau, neue Spielmechaniken. Mhm. Optisch jedes Set soll halt so aussehen und sich im Flavor so anfühlen, als wäre es was, was Eigenes, was eben gerade dieses Setting ist. Und es gibt natürlich halt epische Fantasy, es gibt so Sci-Fantasy-Sachen, es gibt Japan-inspirierten Kram und eben mit Strixhaven und Zauberschulen inspiriertes Set, wo dann halt auch eben Karten drin sind, die sich spielmechanisch auf die Tropes der Zauberschule beziehen.
Mhm. Um das nochmal so für die Leute, die sich mit Magic so gar nicht auskennen, zusammenzufassen: Diese neuen Settings und die neuen Sets sind alle kompatibel mit dem ersten und untereinander. Und man kann dann eben sein Deck entweder aus einem oder aus mehreren Sets zusammenstellen.
Ja, yeah, genau. Es gibt da verschiedene Formate, die bestimmen, welche Karten aus welchen Sets man in seinem Deck verwenden darf und welche, ich sag mal, Regeln gerade gelten. Weil natürlich kann man nicht davon ausgehen, dass Leute Karten von vor 30 Jahren haben, die heute anfangen. Deswegen gibt es da auch einfach eine reduziertere Spielumgebung,
ja,
die beliebter sind tatsächlich.
Verständlicherweise.
Ja, und
aber über die Sets und Settings hinaus hat Magic noch Fraktionen?
Ja, tatsächlich. Also ganz basic gibt es in Magic fünf Farben, die halt jeweils für spielmechanische Identitäten stehen, aber halt auch immer einen eigenen Flavor mitbringen, der für die jeweilige Spielwelt modifiziert wird. Und die verschiedenen Farben ermöglichen halt auch Kombinationen. Also eine Karte kann mehrere Farben haben und dann hat das halt auch eine Aussage. Wir schlüsseln das nicht alles auf, weil Magic
Philosophie
und Design wäre ein eigener wäre ein eigener Podcast.
Aber ganz grob, vor allem einfach um sich das vorstellen zu können, man muss nicht die Farben auswendig lernen, was diese bedeuten, um die Karten spielen zu können. Es steht auf den Karten jeweils drauf, was sie tun. Aber die Farben, wenn man sie kennt, sagen einem schon, bevor man die Karte gelesen hat, in welche Richtung es gehen könnte. So ganz, ganz grob.
Ja, genau. Also man lernt schnell, was sie bedeuten, was ein gutes altes Spiel ist. Mhm. Diese Farben werden halt oft als Fraktionen interpretiert. Und
in Strixhaven auch.
Genau, da gibt es 5 Fraktionen, die jeweils aus 2 Farben, aus 2 Magic-Farben kombiniert sind und sich aus den Gegensätzen, die diese Farben verkörpern, speisen.
Die werden in dem Magic-Set Colleges genannt und bezeichnen die verschiedenen auch Gebäudefraktionen, an denen verschiedene Dinge gelehrt werden.
Ja, das Ganze ist halt ein vergleichsweise friedliches Setting. So im Universitätskontext ist sonst andere Fraktionen halt sowas wie Gilden in einer großen Stadt aus dem Ravnica-Setting, das auch für die D&D schon umgesetzt wurde, oder Kinder der Horden. Ganze Welten, Länder und Fantasy-Völker sind halt so eine Fraktion. Und hier sind es halt einfach jeweils Colleges an einer Schule. Und das sind natürlich auch die Fraktionen, die für das D&D-Ding relevant sind. Da sind die Farben halt eher deren Farbschema, das sie in ihrer Kleidung tragen und nicht haben halt nicht diesen Magic-Bezug.
Aber sie kommen halt von Magic und die Bedeutung ist gleich, nur dass es im D&D weniger Relevanz hat.
Bis zum gewissen Grad, ja. Man könnte sogar sagen, dass in D&D mechanisch weniger unterschiedlich sind.
Ja.
In der Welt im Setting Strixhaven wurde jedes College von einem großen Drachen bezogen, dessen Namen es trägt. Die Welt ist entstanden, als 2 andere Welten aufeinander geprallt sind und aus dem dort entstehenden magischen Chaos haben sich Dracheneier gebildet. Die Drachen sind geschlüpft, haben als erste die Magie verstanden und beherrscht, die diese Mana-Wirbel, die entstanden sind, dies bieten und gemerkt, okay, man muss das den Leuten beibringen, damit nicht einfach Chaos und Unruhe herrscht und diese Magie Vernichtung über die Welt bringt und deswegen bringen wir es den Menschen bei und haben dann halt das Strixhaven College gegründet und mittlerweile haben die Drachen sich halt auch ein bisschen zurückgezogen vom direkten Einfluss darauf, aber sie werden halt immer noch aufgesucht und sind halt die Gründer, sind halt noch Fraktionen in diesem ganzen Setting, aber man trifft sie nicht jeden Tag. So.
Ja, das passiert bei sonstigen Schuldirektoren ja auch eher selten.
Oder Gründern vor allem.
Gründern noch seltener.
Genau, die sind meistens halt ja tot, aber hier sie sitzen halt Drachen.
Sie leben, aber sind. Ja. Die sind seltener.
Ja, genau. Auf den Karten steht noch Elder Dragon drauf, die sind sehr alt.
Ja, es ist eine große Universität. In der Mitte ist eine Bibliothek, eine riesige.
Genau, die größte Bibliothek des Multiversums, sagt man bei Magic. Und das wurde im Spiel auch repräsentiert, indem in jedem der Packungen, die man gekauft hat, also jeder Booster, war auch eine alte Karte mit drin, die nachgedruckt wurde, die halt ein Zauberspruch war. Weil der ist auch in der Bibliothek zu finden.
Ist schon sehr stylisch.
Ja, es erfüllt einiges an Tropes. Es gibt Fraktionen, es gibt einen Sport, der da gespielt wird. In diesem Fall ist der Mage Tower, wo es darum geht, dass Maskottchen, also jede dieser Fraktionen hat eigene Maskottchen und diese Maskottchen hat jeweils zu klauen und Capture the Flag-mäßig zu seinem eigenen Turm zu bringen.
Die leben, die Maskottchen.
Ja, das sind Geschöpfe, die man auch beschwören kann im Setting oder als Tiervertraute nehmen.
Das macht es ein bisschen anders.
Ja, das Maskottchen kann sich auch wehren.
Es kann beißen, Vorsicht.
Ja. Es gibt den Schulsport natürlich. Es gibt natürlich auch Verschwörungen von finsteren Magiern, die andere Magie verwendet. Und das wird in dem Magic-Set gezeigt, in dem der Anführer von denen einen Zauberspruch hat, der aus 2 Farben, also aus einer Kombination von 2 Farben besteht, die es sonst nicht gibt in dem Setting. Also auch das spiegelt sich da flavormäßig wieder. Und ja, die Colleges sind 5 Stück. Ich stelle kurz vor, du kannst auch gerne mit aufgreifen.
Dann fange ich mit Silver Quill einfach direkt an. Ja. Die tragen die Farben Schwarz und Weiß und haben Sprache als Magie. Sind Dichter, Rhetoriker, Anführer, also übersetzt die Mean Girls, die Bullies, die durchgehen mit überlegener Wortgewandtheit andere fertig machen.
Aber es gibt auch Motivationskünstler, die halt andere Leute sozusagen upliften, inspirieren und sowas. Ich habe ein Magic-Deck mit Felisa, das ist eine Vampirin, die ist Natürlich, sie hat die auch Queen Bee, aber sie ist halt auch eine Inspirationsmagierin, die Leute motiviert.
Und ihr Maskottchen ist ein Inkling, das ist ein belebtes Tintenwesen.
Das kann aus schlimmen Gedanken oder Beleidigungen entstehen, die man, statt sie auszusprechen, eben in Magie schreibt.
Mhm. Und dann hat man das am Hals.
Sie können fliegen und sind so einfach so ein Tintenblob. Mhm. Ihr Kernkonflikt, würde ich sagen, ist halt so der Gemeinschaftssinn versus Egoismus und Selbstüberhöhung. Mhm. die Kunstfakultät sind die Prismari. Die haben Rot und Blau als Farben und die nutzen halt Kunst als Magie. TänzerInnen, MusikerInnen, BildhauerInnen. Und deren Maskottchen sind Kunstelementare. Und sagen Elementare, die als Kunstwerke geschaffen wurden.
Und deren Konflikt ist Perfektion gegen Expression, Intellekt oder Gefühl.
Genau.
Ja, kann sich widerstreiten in der Kunst.
Wenn man seine Kunst aufbauen will, ja. Also, und vom Style, wo wir über die Formen gesprochen haben, Silverquill haben halt so einen leicht uniformartigen Schnitt. Mhm. Und die Prismari haben halt viel Ruffles und weite Gewänder, die beim Tanzen rumfliegen und so.
Ja.
Dann gibt es Wizard Bloom. Die haben grün und schwarz. Das sind Gossheiler. Gossbiologen. Ja. Die haben so praktisch Naturkunde als Magie. Also, ja, HeilerInnen, BiologInnen, TierzähmerInnen. Und ja, sind halt naturverbunden, aber auch witchy. Und der Maskottchen ist das Pest.
Im Sinne von so kleinen Plagegeistern, amphibienartige Tierchen, die einen angreifen und ins Gesicht beißen können.
Ja, die haben viele Zähne.
Ja.
Und ihr Konflikt ist Leben versus Tod, also im magischen Sinne. Vergänglichkeit und Schaffen. Ja, das nächste wäre Lorehold, die sind rot und weiß und das ist so Archäologie oder allgemein die Beschäftigung der Vergangenheit als Magie. Also ArchäologInnen, Medien, HistorikerInnen, natürlich in dem sprechen alle irgendwie Geschichtsnerds, aber auch Abenteurer. Und deren Maskottchen sind Geister, die in Statuen gerufen werden. Also ihre Geisterbeschwörung ist, sie finden eine Statue von einer berühmten Persönlichkeit und oder einen anderen Gegenstand, der repräsentiert, und rufen einen Geister hinein, der dann diese Statue bewegt. Und ihr Konflikt ist sozusagen halt ein spontaner Ansatz versus ein sehr systematischer Ansatz an Handeln oder halt eben an Geschichtswissenschaft. Also forsche ich irgendwie systematisch Dinge durch oder gehe ich einfach spontan meinen Interessen nach und forsche ich erst, bevor ich das Grab aufmache oder trete ich erstmal die Tür ein und hole den Schatz raus. Und
du meinst also, ihr Konflikt ist Indiana Jones?
Ja, halt. Oder mal, ja, Indiana Jones versus Marcus Brody. Auf eine Art, ja.
Und die letzten sind die Quandrix. Deren Farben sind grün und blau und die haben Mathematik als Magie. Also Mathematiker, Physiker, aber auch Illusionisten. Eine in der Art Mathe-Esoteriker.
Ja, genau. Denken halt sehr viel über Formeln nach und deren Maskottchen sind halt Fraktale, also aus Formeln so geschaffene Lichtwesen im Grunde. Mhm. Und der Konflikt ist so Theorie versus Praxis. Also in Magic ist der Mechanik viel Sachen zu verdoppeln oder so, dass man rechnen muss bei ihrem. Bei der Verwendung von ihren Spielmechaniken.
Also bei Quandrix ist halt einfach immer die Frage, womit man rechnen muss.
Mhm, Jo. Und wie wäre das Ganze mechanisch umgesetzt? Magic habe ich schon erwähnt, es gibt diese Zusatzzauber im Deck mit drin. Es gibt eine Mechanik, die Learn heißt. Die erlaubt dir auf Karten, die Learn draufstehen, kannst du Karten, die auf den Lesson draufsteht, die kannst du einfach in deine Hand nehmen. Also sozusagen, und wenn du Magic draftest, das ist halt ein Spielformat, wo man sozusagen sein Deck sich als Teil des Spiels zusammenstellt, dann musst du sozusagen genug Lessons mitnehmen, damit deine Learn-Karten auch Effekte haben. Mhm. Das ist eine Umsetzung, dann gibt es Magecraft, also du hast Kreaturen, die dich dafür belohnen, Zaubersprüche zu spielen.
Und es gibt mechanische Themen für jedes College, also sind alle so ein bisschen unterschiedlich.
Genau, also die Silverquill-Leute haben ein politisches Thema. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad, die können halt andere manipulieren. Andere Mitspieler im Multiplayer gerade. Prismari, die gehen all in, die haben halt sehr, sehr große Zaubersprüche, die sehr viel Ressourcen kosten. Wizard Bloom kriegen was von meinen Lebenspunkte. Also bei Magic hat jeder Spieler eine Anzahl von Lebenspunkten. Wenn die auf 0 sind, hat man verloren. Man kann welche dazu bekommen, man kann welche verlieren und beides kann Vorteile haben für Wizard Bloom. Und Lorehold macht halt Sachen mit dem Ablagestapel, Magic Friedhof genannt. Und Quandrix, wie gesagt,
viel Verdopplungen und.
Und ja, genau, man gibt halt hier Counter auf die, auf deine Kreatur drauf, die ihre Stärke steigert und solche Sachen.
Mhm. Rechne das Minispiel.
Ja. Gute Mathe, gute Magic.
Ja, das hilft ja allgemein.
Aber Wahrscheinlichkeitsrechnung im Zahlenraum von 1 bis 60 oder 1 bis 100 habe ich durch Magic-Formate ganz gut gelernt. 1 bis 40 auch.
Aber ich sag mal, wir haben jetzt, um das einmal kurz zu unterbrechen, wie das, bevor wir in den D&D-Vergleich gehen, was wäre dein College?
Was wäre mein College? Ich offensichtlich Lorehold, weil...
Du Geschichtsnerd bist.
Weil ich Geschichtsnerd bin, ja. Und weil in der Bedeutung der Magic Farben sind Rot und Weiß auch meine. Mhm. So, und bisher wurden die oft sehr als, die, ja, das sind die Soldatenkorps dargestellt. Die, also Rot ist halt die Farbe von oft eben Emotionen, auch enthemmte Emotionen von Chaos und so etwas. Und Weiß ist halt die Farbe von Ordnung, aber halt von Strukturhoffnung und so etwas. Und früher wurde halt Rot und Weiß halt sehr oft interpretiert als, ja, das hat den faschistoiden Gedanken und die Selbstsicherheit von Weiß mit dem Gewaltpotenzial von Rot kombiniert und deswegen sind das Soldaten. Und ich möchte halt eher den Gerechtigkeitssinn und von Weiß mit dem, ja, mit der Leidenschaft von Rot im Sinne von zumindest Rebellion oder sowas. Aber hier finde ich eben auch diesen alten den Ansatz, Leidenschaft
für Geschichte, für Wissen, für
Struktur und Bedeutung zu füllen. Das finde ich einen, finde ich sehr guten Ansatz, der halt eben dieses, das Potenzial dieser Farben auch nutzt und ich finde es mechanisch auch interessant. Mein liebstes Deck aus dem Set ist allerdings Versammlung tatsächlich, also rein spielmechanisch.
Ja, spielmechanisch kann ich wenig dazu sagen. Ich glaube, fürs Rollenspiel würde ich zu Silverquill neigen, weil es mir Spaß macht, sowas zu spielen. Ich glaube, wenn ich jetzt wenn wir über meine Charaktereigenschaften reden, sehe ich mich eher bei Prismari, aber vielleicht ein bisschen bei Silverquill, vielleicht würde ich einfach hin und her wechseln. Mhm. Ich bin Austauschschüler.
Ja.
Ich bin Silverquill Austauschschüler aus Prismari.
Man darf das College wechseln, weil es ein Stück saven.
Mhm. Das ist hilfreich.
Ja, es gibt einen Zwerg, der aus Prismari zu Lorehold gewechselt hat und der jetzt Statuen einfach selber baut, um Geister herbeizurufen, anstatt die Statue suchen zu müssen.
Das klingt eigentlich wie der richtige Shortcut.
Ja, das Einzige, das kann, heißt Hovery Ghost Forge und das ist cool. War eine gute Magic-Karte.
Aber ja, Umsetzung in D&D. Wir reden hier jetzt schon ganz lange über Magic. Das Ganze gibt's neu als D&D-Version mit dem schönen Titel Strixhaven, A Curriculum of Chaos. Mhm. Finde ich schon mal sehr einladend.
Mhm. Und ja, das ist als Buch aufgeteilt in halt erstmal eine Beschreibung der Schule. Mhm. Und dazu kommen mehrere Abenteuer, die halt jeweils einen Aspekt des Settings näher beleuchten und Trope. Also es gibt halt einen Ball, also einen Maskenball, es gibt Theateraufführungen, es gibt
ein Schulsportereignis.
Genau, eine Exkursion.
Oh ja, Exkursion.
Ja,
sehr wichtig.
Genau, all das gibt es dann und als Übergangsszene halt auch immer so die Möglichkeit, sich im Schulischen weiterzuentwickeln und die Dinger spielen halt über sozusagen die 5 Schuljahre. Mhm. Und man kann eben sagen, ja, ich fange mit Stufe 1 Charakter an, was bei D&D halt nicht immer ganz griffig ist für jedes Abenteuer, weil dann wirklich Stufe 1 Charakter noch wirklich sehr beschränkt ihre Möglichkeiten sind. Aber
hier ist das ja gerade sinnvoll. Also wenn es etwas gibt, wo das sehr, sehr gut ist, einen sehr beschränkten Charakter zu benutzen, dann für einen Abenteuer, wo es darum geht, sich weiterzubilden.
Genau, und in dem Moment, wo man bei D&D halt auch seine Spezialisierung freischaltet, wählt man auch sein College. Also man die SchülerInnen im ersten Jahr in Strixhaven hängen halt im Zentrum des Campus rum, bekommen erstmal eine Orientierung, lernen alles kennen und entscheiden sich dann halt für ihr College.
Ja.
Auch nach Neigung, nach Fähigkeiten. Und das kann man dann eben im Spiel tatsächlich machen.
Was ein sehr schönes Zusammenfügen von den Möglichkeiten, die D&D sowieso schon bietet, zu dem Setting ist, finde ich.
Ja.
Also da baut das, wie die Regeln schon vorher gemacht sind, sehr gut auf mit dem, wie es hier benutzt wird.
Genau, die Hintergründe werden auch genutzt. Also man kann bei D&D ja Badger seinen Hintergrund wählen, woher man kommt. Und da kann man jetzt auch jeweils das College wählen. Das gibt einem dann zusätzliche Zauber, die man bekommen kann und die man lernen kann, auch wenn man eine Klasse hat, die sonst gar nicht zaubern kann. Das verändert natürlich ein bisschen die Balance, wenn man das jetzt einfach in eine irgendeine D&D-Kampagne reinschmeißt. Wahrscheinlich was, wo man eine Session Zero-Absprache braucht, ob das okay ist. Aber, also gerade wenn man keinen magischen Charakter spielt, aber es erlaubt eben alle D&D-Klassen in der Zauberschule zu spielen, dass sie sich wie Zauberer anfühlen. Weil dann haben die auch Zaubersprüche, die eben dann speziell zur kleinen Auswahl, die gut für ihr College ist, passen.
Ja, und ich meine, bei D&D gibt es ja sowieso viel Magie, also auch Charaktere, die eigentlich nicht magisch sind, haben ja Zugriff auf Dinge, die in anderen Regelwerken schon Magie wären. Und deswegen passt es noch ganz okay rein, aber das geht schon ein bisschen weiter als das und bräuchte deswegen dann Absprache.
Ja, also nicht mal wegen dem Flavor, sondern auch wegen dem Balancing bis zu einem
Genau,
gewissen Grad.
ja.
Und man kann ja Maskottchen haben als Vorteil. Wenn man Maskottchen dabei haben will, sein eigenes Kunstelementar oder.
Seinen eigenen Inkling, der alles dreckig macht.
Ja, genau. Den habe ich in die Welt beleidigt. Weil es mir Inklinge mit deiner Mutter gedacht. Ja, das ist. Also, ich finde, Inklinge und Pests sind sehr weit vorne. Also, die Geisterstatuen haben natürlich was Mystisches und so. Aber so als Maskottchen.
So als Maskottchen und als quasi Nebencharakter, den man mitführen kann, sind Pests und Inklinge schon irgendwie weiter vorne. Die haben da schon ein bisschen mehr Nervigkeitscharakter auch.
Ja, es gibt eine Illustration, wo eine Theateraufführung von Silverquill gezeigt wird, wo halt komplett sie mit Tinte den Hintergrund, also das Set beschwören. Und offensichtlich, da sie weiß in ihrer Uniform mit drin haben, zeigt sich ihre Fähigkeit in Magie eindeutig daran, dass sie eine saubere Uniform haben, weil
Oh
sonst wäre
ja.
die halt komplett Tinten versaut.
Und da ist es dann, wo mich das von den Silverquill trennt. Da muss man sich nur meine Hände jetzt angucken, wenn es um Tinten versaut geht.
Ja, weil Prismari ganz einfach behaupten, das ist Kunst.
Ja, es ist es nämlich. Wenn ich aus Versehen, wenn man wieder irgendwie Striche auf die Hand gemalt hat, dann kann man auch ganz schnell was Schönes draus machen.
Ja, es gibt auch so eine Hand von einer Genasi, also bei D&D ist ein Genasi, bei Magic ist ein Genie aus Prismari, wo die Hände einfach sowieso schon zwei verschiedene Farben haben, da fällt es auch nicht mehr auf. Aber wichtig ist auch, keins der Colleges schreibt dir vor, welche Gesinnung du hast.
Ja.
Du kannst ein rechtschaffend guter Vampir aus Silverquill sein, wenn du das möchtest. Also auch die Völker sind nicht nach Colleges getrennt. Man kann als jede Person überall alles lernen. Und mit jeder Gesinnung. Und ja, es gibt tatsächlich einen Schwung von NSC, von MitschülerInnen. Also eine große Auswahl, die alle Romanceable sind. Und die man sich zum Feind machen kann, das hat jeweils spielmechanische kleine Auswirkungen. Die man so, wie so ein Move halt, ja, ich nutze meine gute Beziehung, um das zu tun, oder okay, die Spielleitung nutzt diese Rivalität, um mir als
Um mich
einzuführen.
jetzt, ja, genau. Das ist schon ganz nice, auch sehr übersichtlich strukturiert, finde ich.
Genau, und auch durchaus sympathisch geschrieben, finde ich. Ja, genau, ich habe auch zur Vorbereitung des Ganzen nochmal beim Commander Kompass in der Podcast übrigens, den man Shoutout geben kann. Redet viel über Magic und das Format Commander, was ich gerne spiele. Auf jeden Fall, da habe ich die Boxing-Liga mitgemacht und in einem Strixhaven-Set bin ich angetreten. Und es hat sich auch tatsächlich ja, passend angefühlt im Sinne von, dass Zaubersprüche super wichtig waren. Also, ja, die Kreaturen waren auch cool, aber die Zaubersprüche haben letztlich sehr oft den Unterschied gemacht im Spiel.
Und das ist ja, was man sich von Zauberspielern erwartet.
Ja, richtig, richtig. Ich habe 13 Spiele gespielt in der Liga und ich habe 13 Kills gehabt. Damit war ich, hatte ich das höchste Ratio von Spieler ausgeschaltet zu Spielen. Ich hab nicht die meisten Multiplayer-Partien gewonnen, aber ich habe die meisten Spiele dann ausgeschaltet.
Das ist auch etwas, was man sich auf die Fahne schreiben kann.
Es gibt auch eine Karte Strixhaven Stadium, wo ich halt, mit der ich auch gewonnen habe. Das ist praktisch eine Karte, die so das Sportspiel imitiert und immer wenn man dem Gegner Schaden macht. Kommt ein Counter drauf, immer wenn einem Gegner einen Schaden macht, kommt ein Counter runter. Und wenn man alle Counter drauf hat, kann man ein Spiel ausschalten. Ja. So eine Zauberschule ist D&D auch das richtige System davon.
Ist auf jeden Fall nicht das falsche System dafür.
Ja, es ist halt wie so oft. Ich glaube, Magic ist eine flexiblere Engine als D&D,
Ja,
was das
glaube ich auch.
angeht. Also, das kann viel leichter adaptiert werden. D&D hat halt immer noch seine Grundprinzipien. Und man merkt schon, okay, sie strecken sich hier. Um das umzusetzen. Und andere Systeme könnten es wahrscheinlich leichtgängiger machen, aber es funktioniert auch.
Ja, und es gibt
Und
auch Systeme, mit denen es noch schwieriger wäre.
möglich, ja. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, wo man also für den Prolog-Charakter funktioniert es auf jeden Fall. Das ist auch eine Bereicherung, diese Möglichkeit zu haben. Und im Zweifelsfall irgendwie auch eine gute Homebase, wenn die Charakter halt nicht mehr SchülerInnen sind, sondern eben irgendwie Angestellte dort, Lehrende oder halt...
anderes Personal.
Ja, ist Leute, die...
Auftragsdinge für die Schule erledigen.
Genau, es gibt die Dragon Guard zum Beispiel, die halt von den Drachen gefördert wird.
Mhm.
Es fühlt sich nicht falsch an.
Ja.
Aber ich sag mal, wenn das Buch mehr neue Zaubersprüche geboten hätte und halt noch ein bisschen mehr Varianz da in dem Bereich, wahrscheinlich hätte mir das noch besser gefallen, aber auch so nutzt das halt den bestehenden Sprüchekanon von D&D. Verwendet ihn halt hier.
Mhm. Das ist halt auch immer schwierig, wenn du ein bestehendes System hast, noch viel mehr Zauber einzufügen für so etwas.
Ja.
Die dann ja wieder kanonisch werden müssen.
Mhm.
Das heißt, du hast im Prinzip, du sagst, hier ist das fertige Spiel. Und jetzt, weil wir hier diesen einen Abenteuerband rausgebracht haben mit diesem Setting, kommen jetzt aber noch 20 Zauber dazu.
Ja.
Die jetzt aber auch alle kanonisch sind. Das ist immer ein bisschen so, von Verlagsseite gesehen, ist das immer ein bisschen doof. Weil dann sich Leute fragen, warum sind denn diese Zauber jetzt nicht alle im Grundbuch? Die wollte ich doch da alle drin haben.
Das ist aber ein super Player-Facing-Produkt, weil die Leute wollen Zauber haben.
Ja.
Ich sehe nicht, dass sich das zum Nachteil gereicht hat, so zu veröffentlichen.
Glaube ich auch nicht, genau. Es ist halt ein, oh, es gibt neue Zauber, das will ich haben. Aber es gibt natürlich immer die Leute, die sich dann aufregen, warum waren die Zauber jetzt nicht alle schon da und wieso muss ich dieses Buch kaufen, um diese Zauber noch zu kriegen?
Ja, und die Antwort ist, immer musst du nicht, aber kannst. Aber ja,
also kann man aber.
Unabhängig davon, genau. Nee.
Ja, aber es ist halt schon, wenn man Produkte hat, die viele Zauber mit neu reinbringen, ist halt auch nicht immer ganz einfach.
Es erhöht immer die
Komplexität.
Das stimmt, es erhöht die Komplexität, aber es hätte denen vielleicht noch ein bisschen mehr mechanische Identität gegeben, aber da die Klassen halt viel wichtiger sind als die Colleges für die mechanische Identität hier, ist es nicht so.
Ja.
Ja. Also ich verstehe, warum sie es umgesetzt haben, wie sie es umgesetzt haben. Ja, und es funktioniert und wahrscheinlich fühlt es sich sehr wie D&D an, weil es D&D immer sehr wie D&D anfühlt. Ja. Und das kann was Gutes, aber Schlechtes sein.
Ja.
Aber es ist ein College-Setting in D&D und von der Umsetzung her würde ich sagen, die Tropes werden gut erfüllt und auch mechanisch umgesetzt. Was sonst noch neu drin ist, natürlich der Umgang mit Völkern. Es gibt schon Magic Set Unmengen davon und bei die mit D&D kommen halt noch mehr dazu, weil einigerweise die bei Magic nicht so vertreten waren und wir haben auf jeden Fall als neues Volk die Olin, das sind so Eulenmenschen.
Mhm. Ich habe da für eine kleine Runde D&D mal eins gespielt.
Ja.
Ich fand's echt cool, ich habe aber auch eine sehr große Eule aus. Also man hatte die Auswahl zwischen so einer kleinen hüfthohen Eule, so einen Meter hoch.
Mhm.
Oder halt volle Größe wie menschliche Wesen bis hin zu sehr großen menschlichen Wesen.
Ja, genau. Man kann als Größe halt Small oder Medium wählen.
Ja, ich habe Medium gewählt und habe es ausgemaxt. Also so eine 2 Meter große Eule mit natürlich dann so, ich weiß gar nicht, wie viel Spannweite die hat, aber viel.
5 Meter oder sowas.
Ja, 5, 6 Meter hatte die Spannweite. Ja. Ich fand es ganz unterhaltsam. War auch echt cool. Ich muss nur sagen, die Illustrationen von dem Magic Deck, von den D&D-Werken, wunderschön. Aber ich habe damit irgendwie ein Problem. Die haben zu viele Arme.
Okay. Die haben halt 6 Gliedmaßen. Die haben Flügel auf dem Rücken und wie so engelsmäßig und haben...
zusätzlich Arme.
Genau, Füße und Arme.
Ja. Und irgendwie mich stören diese doppelten Schultern. Ich finde immer, das sieht nicht aus.
Mhm.
Ich habe auch für meine einfach entschieden, der hat keine Zusatzarme. Der hat halt Flügel und an den Flügeln sind so Finger dran. Also halt so wie bei Fledermäusen so ein bisschen Fingerfunktion dran. Und das geht, weil mich diese doppelten Schultern irgendwie irritiert haben. Ich bin da irgendwie nicht überzeugt von.
Das ist nicht deine Ästhetik.
Das ist nicht meine Ästhetik. Sieht für mich immer ein bisschen falsch aus. Wobei ich die prinzipielle Idee super cool finde von diesem Eulenvolk.
Ja, bist du denn zufrieden, dass mechanisch deine Vorteile hauptsächlich sind und dunkel sehen und fliegen können?
Ja, das war nicht schlecht. Also, fliegen können ist halt immer ganz cool.
Ja.
Es macht viele Dinge einfacher und manche Dinge schwerer. Im Dunkeln sehen ist auch immer gut. Also, es hat schon... Es ließ sich mit verschiedenen Fähigkeiten aus verschiedenen Klassen sehr gut kombinieren und gibt sehr interessante neue Charaktere.
Ansonsten ist ja die Riege an Völkern halt groß, die da spielbar sind. Ich hätte mir auch mehr der Völker, die in dem Magic-Set drin sind, umgesetzt gewünscht. Also die Loxodon und Elefantenmenschen, die kann ich schon spielen. Wenn ich das Ravnica-Buch habe oder mir das irgendwie in D&D Beyond lade, Aber also aus Ifrit, Ginny, Dryaden, also man kann halt einiges interpretieren.
Mhm.
Es fehlt mir zum Teil.
Hätte man noch mehr machen
können. Aber diese sind halt auch wieder sehr breit aufgestellt. Die Focus-Org-Figur ist halt eine Künstlerin.
Mhm.
Und wie gesagt, es gibt Vampire, die eher aufmunterungsmäßig unterwegs ist. Es gibt fiese Eulen, es gibt nette Eulen. Es ist halt nicht so ein, okay, hier, die Völker sind sehr essentiell und haben eine eigene Gesinnung oder so etwas. Das fand ich gut. Wo es Kritik gab, war die Umsetzung von einigen Figuren of Color. Hauptsächlich fürs Magic-Set. Im Buch ist das nicht so relevant. Aber im Magic-Set sind die ikonischen asiatischen Charakter, sind halt Vater und Sohn.
Mhm.
Und der Vater ist ein sehr strenger Lehrer aus Silverquill, dessen Magic-Karten-Mechanik auch ist, einer Kreatur Schaden zuzufügen, damit sie dann wächst.
Mhm.
Was eine gute Repräsentation ist, aber ja. Und der andere Charakter ist halt sein Sohn, der unter den strengen Ansprüchen, die er niemals erfüllen kann, leidet, was halt schon so ein bisschen sehr klischeehaft ist. Und wenn das deine beiden asiatischen Charakter sind, während halt die schwarze Figur halt einfach die coole Mathematikerin sein kann, ist es halt so, okay, ja, hier werden halt ja Klischees zu sehr erfüllt, ohne dass es noch andere Figuren gibt, die sie brechen würden. Das war eine Kritik und die wollte ich nicht unerwähnt lassen.
Ja, die wurde im Buch relativ gut aufgelöst, weil es gibt einfach noch mehr asiatische Charaktere einerseits.
Mhm.
Und es gibt zwar auch diese beiden Charaktere, die werden auch im Buch gezeigt, aber dadurch, dass es eben nur eine unter vielen sind, ist es schon mal weniger relevant und gleichzeitig hat man natürlich noch die Spielercharaktere, die ja auch wichtig sind und die halt auf andere Weise gebildet werden, die den Platz einnehmen von halt den ikonischen Charakteren auf Magic-Karten.
Ja, genau. Es gab für jedes der Colleges eine ikonische Schülerin als Karte, als legendäre Karte bei Magic, die man eben spielen kann. Die sind halt hier namentlich im Buch gar nicht so relevant, einfach weil das die Hauptfiguren der Geschichte des Magic-Sets sind und die erzählen andere Geschichte. Und ja, da sind die Spielercharaktere, die Hauptfiguren. Und da werden eben andere Konstellationen von SchülerInnen gezeigt.
Mhm.
Ja, also prinzipiell lohnt es sich, mit Magic zu beschäftigen, so für Spieldesign. Also ich glaube, man kann da einiges von lernen. Also wie man halt eine Spielmechanik als Engine verwendet, um verschiedene Sachen damit zu spielen. Wie halt in dem modularen Design schon so eine klare Grundzuordnung von der Basis erlaubt, neuen Flavor zu schaffen, der dann immer noch konsistent mit dem anderen funktioniert. Ja, ein eigenes mechanisches Vokabular zu haben, mit dem man effektiv kommunizieren kann, hilft halt auch. Da kann man, glaube ich, jedes Spiel was von mitnehmen. Und letztlich fühlt sich Magic, obwohl halt die Magic-Regeln verwendet werden, halt sehr an, als wäre Strixhaven sein eigenes Ding. Für mich.
Mhm.
Und bei D&D fühlt es sich sehr an, das ist eine Erweiterung, die ich auf D&D drauf flansche.
Mhm. Das Feeling von Magic kann sich einfach mehr verändern als das von vielen Rollenspielen. Und da kann man schon gucken, warum, wie passiert das, warum ist das so und was kann ich davon lernen für mein Rollenspiel.
Genau, genau. Und was halt auch mal eine Frage ist bei all diesen ganzen Sachen, ist, wie werden so Fraktionen und Häuser eingeteilt? Also wie teile ich meinen Charakter dafür ein? Mhm. Also letztlich ist, wenn es ein Rollenspiel ist, immer der Wunsch, was möchte ich als Spieler spielen?
Genau, wenn wir jetzt wieder von Strixhaven ein bisschen weggehen und überlegen, ich möchte ein eigenes Setting machen. Was für Optionen gibt es?
Mhm.
Ich meine, die meisten von uns kennen es von Harry Potter, dass nach der Gesinnung der Person oder dem Wesen entschieden wird und dann wird einer Fraktion zugeteilt, die dem entspricht.
Ja, Vorhersehung so.
Mhm. Hat mich gar nicht so überzeugt, muss ich gestehen.
Ja, genau, genau. Oder von Geburt an bist du bereit dafür.
Mhm.
Ja, ist sehr essentialistisch.
Ja.
Sehr, auch die Menschen lassen sich auch nicht ändern. So.
Ja.
Und genau, gerade wenn es ein Haus gibt, das sind die Bösen. Ist das halt so. Ja,
cool.
Cool. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich Interesse und Begabung, das ist bei Strixhaven so, wo jede Charakterklasse in jedem College auftauchen kann. Und dann ist natürlich das, wie es im Realen verteilt wird.
Tradition, deine Familie ist schon seit Generationen immer in diesem Haus untergekommen. Oder Willkür.
Ja, genau.
Hier ist ein Platz frei, bitteschön.
Genau, du bist jetzt im roten Haus und deswegen hast du das gelbe Haus.
Genau, traditionell machen wir das nämlich so, auch wenn du gerade erst dazugekommen bist und es dich überhaupt nicht interessiert, ja. Hast du jetzt das gelbe Haus. Aber wir sind die Party machen.
Genau.
Jede Nacht.
Mhm.
Du jetzt auch.
Ja.
Für Rollenspiel muss ich sagen, finde ich Willkür ziemlich Also,
ist total, es kann, ist, es kann total zum Szenario führen. Ja.
Genau, für Rollenspiel finde ich das sehr unterhaltsam und kann zu sehr guten Dingen führen. Wobei natürlich halt Interessen und Begabungen ist auch immer cool, wenn ein Charakter das mit aussuchen kann.
Dann kommen wir zu anderen Umsetzungen außer D&D. Ich möchte kurz You Are Not a Wizard erwähnen. Das ist halt demnächst als, ich glaube, demnächst gekickt hat. Auf jeden Fall ist es ein Rollenspielkonzept, was gerade so mit dem zum Willkür-Ding gerade gut passt, mit, ob du willst oder nicht. Nämlich das Konzept ist, du bist aus Versehen in einer Zauberschule und du bist halt kein Zauberer und musst den vortäuschen.
Du wärst es.
Damit sie es nicht merken.
Damit du nicht von der Schule fliegst, weil es ist schon cool, da zu sein, aber eigentlich, naja.
Genau.
Gehörst du da nicht hin? Und es wurde beschrieben, das fand ich sehr schön, als Magic School meets The Good Place.
Genau, und natürlich gibt es auch viele Harry Potter-Hacks von verschiedenen Spielen. Es gibt kein offizielles Harry Potter Pen and Paper.
Das würden wir auch nicht empfehlen.
Und wir, genau, deswegen reden wir auch jetzt nicht im Detail darüber, aber lässt sich bestimmt finden.
Wir haben schon erwähnt, bald kommt Monster Hearts auf Deutsch.
Ja, Internat ist natürlich ein mögliches Setting.
Genau. Da kann man dann einfach Zimmerverteilung statt Klassenraum oder zusätzlich zum Klassenraum machen.
Genau. Ja, wenn ihr unsere Monster Hearts-Folge nicht gehört habt, solltet es tun. Weil, wie gesagt, auch bei Interesse an Schulsettings, da spielt man halt Teenager, die auch Monster sind. Und es gibt zur Erschaffung der NSC und zur Verbindung von Figuren am Anfang einen Klassenraum, wo
die Sitzverteilung aufgeschrieben wird und wichtig ist für das gesamte Spiel.
Genau. Zumindest schaffen sie Figuren und die Verbindung am Anfang.
Mhm.
Und das kann man natürlich hier genauso machen, nur dass die Klasse im Internat stattfindet. Oder man macht es halt mit der Zimmerverteilung, wer schläft bei wem und wie ist es aufgeteilt. Also da lassen sich Sachen machen. Und ja, es beschränkt natürlich die Rolle von Eltern, wenn man es im Internat spielt. Und ja, es sorgt dafür, wie wir am Anfang gesagt haben, es verdichtet sich als Setting. Aber ja, Monster Hearts kann man natürlich auch sehr gut das so ein ungerechtes Schulsystem bespielen, weil das halt
da passt das rein.
Genau, die so Aspekte hervorholen kann.
Das Internat darf auch ein Monster sein in Monster Hearts.
Ja, genau. Avery sagt ja in dem Buch auch, dass man die Monster menschlich und dass die Mensch monströs darstellen soll.
Mhm.
Und das lässt sich da gut verwenden. Was wir auch gespielt haben, ist Dreadful Secrets of Candlewick Manor für Monsters and Other Child Strength.
Mhm.
Ja, ist ja praktisch eine Schule für besondere Kinder, also für creepy Kids, die creepy Fähigkeiten haben. Also,
also im Prinzip wie die X-Men School, nur ein bisschen düster.
Ja, ein bisschen Lovecraft-esque, Adam Gory-mäßig. Und ja, da ist das Umfeld sehr wichtig. Also da, es gibt das Haus, wo sie unterrichtet werden und es gibt LehrerInnen und dergleichen, aber es gibt halt auch ein Dorf drumherum und das ist halt in seinem sozialen Gefüge sehr wichtig für das Spiel. Zu erwähnen wäre auch Pigsmoke, das ist ein magisches Universitätssetting, Part by the Apocalypse.
In DSA natürlich auch Rohals Erben. Wie gesagt, kommt auch demnächst nochmal ein ganzer Schwung Kram für raus.
Genau, das beschreibt halt die Magierschaft bei DSA, bei das Schwarze Auge und da die weiterführende Schulinstitut und es gibt halt Akademiebände bereits, die Zauberschulen als Schauplätze beschreiben.
Ja. Magical Pets ist auch noch zu erwähnen, genau. Wenn man vielleicht lieber die Familiare spielen möchte als die Zauberer.
Genau, es ist ein Spiel, wo man so Zauberer, Familiare spielt, die Dinge machen. Das lässt sich für ein Zauberschul-Setting natürlich super verwenden. Man kann sagen, wir sind das Trickshaven, wir spielen selber die Pests und Inklinge oder die Statue.
Ich glaube, ich wäre lieber ein Inkling als eine Statue. Aber
Hat ein großes Comedy-Potenzial, eine Statue zu sein.
Absolut. Kommt vor allem auch darauf an, wie groß du bist.
Genau, ja. Monumentalstatue oder also so ein kleines Figürchen.
Und wir haben noch ein Review-Copy zugeschickt bekommen von einem Internatsspiel von Curious Cat.
Die auch Magical Pets entwickelt hat.
Und das heißt Fräulein Bernburgs Pensionat für junge Damen.
Genau. Das ist ein 50er-Jahre-Mädchenpensionat Setting, also auch schon ein bisschen internatig in der Richtung. Das ist ein Firebrand-Spiel. Das heißt, zur Auflösung von Mechaniken werden so Minispiele gespielt.
Und da gibt es zum Beispiel Wahrheit oder Pflicht als Minispiel im Spiel.
Ja, Klassiker. Und das Ganze geht natürlich um Skandale und Verwicklungen, die in so unter dem
Deckmantel der Schule für die guten jungen Frauen da
Genau, dieses hohe Haus und sein Ruf wird beschädigt. Nein, genau, es ist ein anständiges Haus hier. genau, es gibt auch ein...
Nicht, wenn ich anwesend bin.
Genau, es gibt auch ein Spiel für intime Momente, was im Grunde ein Konsentfragenspiel ist, was ich gut fand. Also, ja. Das kann also halt ja eben intime Moment, sexy Moment zwischen Figuren sein. In dem Spiel halt meistens junge Damen, also eher queer angelegt.
Das besteht halt daraus, dass man sich gegenseitig Konsentfragen stellt und diese beantwortet.
Genau. Das kann halt eben, ich möchte etwas mit dir tun, ich möchte, dass du etwas tust, sind beides Möglichkeiten, die man fragen kann. Die Antworten können halt eben sein, ja, ich möchte das tun, aber, oder ja, ich möchte es tun und, aber es kann eben auch sein, ich tue es erst, wenn das, was ich voraussetzung passiert, oder nein, will ich nicht. Also das ist halt dann, klar, das finde ich eine gute Umsetzung von Konsent als Spielmechanik.
Gerade für so eine Art Szene. Mhm.
Ja. Genau. Also es kann, da die Trennung halt zwischen In-Play, Off-Play und In-Out-of-Character gar nicht so hoch ist, bei Firebrands ist das halt auch etwas, was halt wahrscheinlich on-screen so ziemlich einfach passiert. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzugucken. Also ich würde dem nach unserem kurzen Blick darauf eine Empfehlung aussprechen.
Ja, es sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Die Mechanik hat mich auch direkt inspiriert, damit was machen zu können.
Ja, und die 1950er Jahre Ästhetik kann ich auf jeden Fall auch zu schätzen wissen.
Ja, auf jeden Fall.
Da wir jetzt halt die ganze Zeit über die coolen Umsetzungen geredet haben, sprechen wir über das, was hinter dem Ganzen steht, nämlich...
Internate in der realen Welt.
Ja,
Schule in der realen Welt.
Genau, also wir sprechen kurz über Schule und Gewalt, dazu eine Inhaltswarnung. Wir reden über dieses Thema und halt Mobbing-Erfahrung und das Ganze. Denn Schule wird von sehr vielen als ein gewaltsames System erlebt. Ja, gerade diese Form von Internaten kann das natürlich verstärken.
Und da gibt es einerseits Gewalt unter Mitschülern untereinander, sowohl psychische als auch körperliche, aber auch Gewalt durch Lehrende.
Es gibt halt niemanden, der denen irgendwie Einhalt gebieten würde in diesem Moment, weil man eben mal, weiß eben, es ist ein abgeschotteter Raum mit eigenen Regeln, alles sehr kontrolliert, und die Regeln gelten auch, wenn sie ungerecht sind und erhalten traditionell gewaltvolle Strukturen.
Ja,
und
unterstützen die Klickenbildung, wie wir haben ja schon erzählt, für Geschichten sind manche dieser Dinge super.
Genau, real nicht so cool und ja, in britischen Internaten, gerade denen, die halt in diesen ganzen Geschichten rezipiert wurden, eigentlich waren das halt total, ja, gewaltvolle Umgebungen, wo halt auch halt sehr viel körperliche Bestrafung an SchülerInnen verwendet wurde und halt auch sowas wie eben Präfektenrollen, dass eben Schüler über andere gestellt wurden und denen gegenüber praktisch Befehlsgewalt hatten und
auch im Prinzip körperliche Gewalt ausüben konnten.
Ja, nicht nur im Prinzip, sondern teilweise auch sanktioniert und erlaubt so. Und ja, das halt eben natürlich auch, wenn unter den Schülern sowas passierte, wenn man da irgendwie in einem Raum ist, wo man sich nicht zurückziehen kann, weil die anderen Leute im Raum sind, das hat dann schon fast was Gefängnismäßiges so.
Ja, also auch wenn man sich nicht zurückziehen kann, weil eben das ist deine Rückzugsmöglichkeit. Du bist in Zweifel in deinem Zimmer oder in einem Klassenraum und kommst nicht weg. Dir wird die Gewalt angetan in deinem persönlichen Raum.
Ja, du hast halt keinen.
Genau, du hast keinen persönlichen Raum. Du hast nur diesen im Zweifel Schlafsaal oder halt ein Zimmer, das du mit mehreren teilst, wo diese Gewalt auch stattfindet. Es potenziert einfach das an Mobbing und Gewalt, was in Schulen sowieso schon passiert, noch einmal mehr, weil man keine Rückzugsmöglichkeit hat, keine Möglichkeit hat, nach Hause zu gehen. Denn das Zuhause ist ebenfalls dieser Ort.
Ja, oder halt einfach weit weg und nicht erreichbar oder fordert von einem ein, in diesen Umständen zu leben. Das ist ein System, wo es halt auch durchaus schon viel, nicht nur in positiver, romantisierter Erinnerung geschrieben wurde, sondern auch von Menschen, die davon traumatisiert waren. Roald Dahls Boy ist zum Beispiel ein Buch, das relativ berühmt ist, darüber. Und das ist halt nicht so cool, aber es wird trotzdem romantisiert. Und
die Frage ist ja so ein bisschen, warum?
Ja, zum einen gibt es natürlich Leute, die keine Erfahrung damit gemacht haben oder und trotzdem drüber schreiben.
Weil die Vorstellung
genau,
einfach so interessant ist?
Oder sie halt nur die literarischen Dinge kennen Oder halt eben denken, ja, das ist halt, wo meine Figur existieren muss, weil sie kommt aus der Oberschicht. Und dann stelle ich mir das aber nicht schrecklich für die Frau, für die Figur.
Genau, die soll das nicht schrecklich erleben.
Genau, genau. Und durch Zufall sind manche natürlich auch nicht traumatisiert. Also manche haben da eine Resilienz oder stehen dem System entweder durch eigene Täterschaft oder
Zufall.
Ja, durch Zufall, durch Privilegien in einer Position, die ihnen erlaubt, da unbeschädigt durchzukommen. Was natürlich niemals garantiert.
Aber in der richtigen Familie zu sein, im richtigen Haus zu landen, mit den richtigen Leuten zusammen auf ein Zimmer zu kommen oder in eine Gemeinschaft zu kommen, kann ja durchaus dafür sorgen, dass man eben nicht Opfer wird.
Ja, genau. Dann gibt es Leute, die schreiben durchaus Traumabewältigung darüber. Und das kann halt sein, dass sie eben deswegen halt es auf eine Weise schreiben, die für sie schrecklich wirkt, die auch vom Umfeld romantisiert wird.
Mhm.
Das kann auch sein. Und ist natürlich auch Machterhalt. Also jetzt nicht heutzutage notwendigerweise, aber das System von Privatschulen, von diesen Internaten, die eine besondere Elite haben. Natürlich wollen die Leute ihren eigenen Anspruch daran, dass sie was Besseres sind bis zu einem gewissen Grad, dass diese Bildung ihnen Vorteile gibt, dass sie das was Gutes war, was sie da erlebt und getan haben, beibehalten.
Vielleicht auch eine Sache von ich musste da durch, um diese Privilegien zu erhalten. Da kann schnell ein Gefühl aufkommen von jeder muss da durch, um diese Privilegien zu erhalten, denn sonst wäre es ungerecht.
Ja, und halt ja, mir hat es auch nicht geschadet.
Ja, und das oft ein Punkt ist von doch schon, aber
genau, genau, dieses strukturerhaltende Romantisieren von Gewalterlebnissen kann damit reinspielen. Es kann natürlich auch einfach sein, die Vorstellung einer Welt, in der dieses System positiv funktioniert, anstatt einer, in der es halt so ist, wie es dann letztlich real gewesen ist.
Ja. Dass diese Vorstellung einen, ja, auch vielleicht trägt, dass man die gut findet. Dass man sich wünscht, es wäre so.
Genau, dass man ein Ideal von Schule beschreibt.
Ja, und diese Utopie kann ich schaffen, literarisch.
Ja, und warum spielen Leute, die keine gute Schulzeit hatten, Rollenspiele in Schulsettings?
Ja, das ist eine gute Frage, die man mir gut stellen kann. Also jetzt aus einer Position des Gemütlichen heraus, die ich darauf zurückblicken kann, kann ich das, was ich damals scheiße fand, entweder in meinen Charakteren mehr bekämpfen, als ich es damals selber konnte, oder ich kann es auf eine heilsame Art und Weise reproduzieren. Ich kann aber auch damit spielen und das Ganze als Fiktion, als Dramatik eben ja, spielen, ohne dass ich darunter leide, sondern es als spannende Geschichte erleben kann.
Ja, ich hatte natürlich nicht die Kindheit, die ich mir so rückblickend wünschen würde, einfach durch falsches Geschlecht. Und auch entsprechend nicht die Schulkarriere, die ich mir gewünscht hätte, bis zu einem gewissen Grad. Und da ist natürlich auch dieses, auch im Wissen, dass Schule nicht in allen Systemen gut ist, hat das natürlich auch eine Möglichkeit, dieses, ich kann eine Jugend, die ich so nicht hatte, spielerisch zurückgewinnen. Sei es eben, was ich Feuerzangenbowlen-mäßig, man war von bei Privatlehrer oder eben Leute, die sich vorstellen, wie cool ein Internat wäre. Ich glaube, das ist halt, daher kommt das auch.
Ja. Ja, ich meine natürlich, gerade in einer Gesellschaft wie dem viktorianischen England, wo das nur einer bestimmten Klasse von Leuten vorbehalten war.
Auch. Ja, ich sage mal, England bis in die 80er, keine ja. Ahnung. Ja.
Auch das. Aber ne, wo es halt nur einer bestimmten Klasse an Leuten vorbehalten war, waren natürlich auch Neid anderer Leute da. Also, Leute aus anderen Klassen wollten dort ja auch gerne hin. Sie hatten nur die Option nicht.
Man stellt es sich ja halt zumindest vor, was wäre, wenn.
Genau, was wäre, wenn ich dorthin könnte? Wie wäre das für mich? Und wenn es einem selber schlecht geht, dann stellt man sich das Leben von den reichen, gebildeten Leuten halt viel angenehmer vor.
Ja, einfacher auch.
Ja.
Während halt das in diesem, ich sage mal, diesem Punkt von Gewaltsystem und Erfahrung natürlich zumindest auf eine andere Art schrecklich war. Was, also, ich möchte jetzt nicht halt die öffentlichen britischen Schulen zu positiv urteilen. Das ganze Schulsystem war nicht so gut, glaube ich, da. Also in Deutschland natürlich auch nicht, aber...
Ja, ich meine, es gab halt Prügelstrafen in den Schulen, das ist halt einfach...
Ja, hat Deutschland natürlich tatsächlich vergleichsweise früher mit aufgehört als Großbritannien, aber... Ja, insgesamt halt dieser ganze... Genau, also man stellt sich natürlich das Gras grüner vor auf der anderen Seite.
Genau,
Wenn es so eine harsche Trennung gibt.
Ich meine...
man stellt sich das Gras nach oben grüner vor. Niemand hat eine romantische Vorstellung von der Hauptschule in Deutschland.
Das stimmt, Aber manche träumen später vom gemütlichen Landleben, wenn sie in Großstädten wohnen, auch wenn sie in reichen Verhältnissen leben und so. Also es gibt schon dieses...
Ja, das Einfache.
Genau, das einfache Landleben, das ist viel einfacher und weniger kompliziert. Also, das gibt's auch, aber man will halt dabei eigentlich seinen Status nicht verlieren.
Ja, ist es okay, Internat zu traumatisieren?
Also ich würde sagen, schon ja. Ist halt schon was man vielleicht eventuell mal mit Vorsicht genießen sollte und nicht unerfahrt.
Ja, also Tilda Swinton als Schauspielerin hat halt abgelehnt, bei Harry Potter mitzuspielen. Und nicht, weil sie eine queere Person ist, war damals noch nicht so relevant, sondern weil sie keine Privatschule, keine Internate romantisieren wollte. Sie war halt selber auf einem. Übrigens zusammen mit Prinzessin Diana. Und ist zum Schluss gekommen, dass sie Republikanerin ist, also die Monarchie abschaffen möchte und nicht in Filmen mitspielt, die...
Internate verherrlichen.
Ja.
Das ist absolut berechtigt, zu einer Meinung. Aber ich gehe davon aus, es gibt auch Internate, die absolut okay sind, wenn man denn der Typ dafür ist.
Ja.
Also gerade ist bei Internaten ist es ja auch oft, dass Kinder in relativ früher Zeit von den Familien lange getrennt sind. Das kann halt auch nicht jeder gut, das kann nicht jede Familie gut, das kann nicht jede Person gut. Und nicht jeder möchte auf engem Raum mit anderen vielen Kindern leben.
Genau. Das ist echt, glaube ich, echt Typsache, ob das was für einen ist. Und manche Leute ist es eine gute Schulerfahrung, für manche nicht. Aber ja.
Es gibt ganz bestimmt bessere Internate als vieles, was wir gleich noch besprechen werden. Also was wir auch noch besprechen werden, ja. Heutzutage haben Internate keine Prügelstrafen mehr und nicht alle Internate.
Zumindest in den meisten Gegenden.
Zumindest in den meisten Gegenden. Und nicht offiziell. Und es gibt garantiert auch Internate, die keine Fraktionsbildungen so extrem unterstützen.
Ja, oder kein hier.
Wo Mobbing nicht okay ist.
Ja, und wo halt nicht es gibt Leute, die über andere gestellt sind als.
Genau, als Schulmethode haben.
Ja, genau.
Ja.
Ja, so unangenehm das real halt auch wäre teilweise, also nur so eine Zauberschule zu besuchen. Unter anderem teilweise, weil ständige Todesgefahr durch Monster.
Oder der eigenen Magie.
Ja,
oder der Magie von anderen Schülern.
Ja, genau. Oder halt eben durch das dystopische Umstände. Es kann trotzdem spannend sein, das literarisch oder in Geschichten zu behandeln.
Seien wir ehrlich, bei vielen Geschichten, je spannender und dramatischer sie sind, desto weniger möchte man es selber erleben. Also man möchte es gerne lesen, im Film sehen, im Rollenspiel spielen, aber eigentlich möchte man es nicht selber erleben.
Genau, man sollte aber eben keine Erwartung haben. Ja, also das, was man in einem Buch über irgendwie ein Schulsystem liest, notwendigerweise der Realität entspricht, oder dass die Realität sich dem anpassen sollte. Also dass man sich wünscht, dass fraktionsbasierende Schulen mit abgeschotteten Bereichen die Norm werden, weil das in einem Roman cool ist.
Ja, genau. In Mulan war die Ausbildung von ihr auch cool, aber in real möchte man eigentlich nicht in so einem Zeltlager gedrillt werden.
Genau, militärischer Drill und Winterkrieg sind halt doch halt sehr dargestellt und niemand würde halt sagen, okay, deswegen sollen alle zum Militär, aber generell die Verherrlichung von Kriegserfahrung im Militär sorgt natürlich dazu für, dass das generell höhere Akzeptanz in der Gesellschaft bekommt und dasselbe ist halt mit gewaltsamen Schulsystemen. Und deswegen einfach vorsichtig sein. Und eventuell auch mal durchbrechen. Ja. Also nicht den J.K. Rowling-Weg gehen von Erhalt des Status Quo ist das Beste Vorstellbare, sondern eventuell auch das System, das man beschreibt, anklagen, wenn es dann die Anklage verdient hat. Und ansonsten wirklich utopisch schreiben.
Ja, genau. Also Rezipierende und Schreibende sollen halt wissen, dass man keine Realität abbildet oder wenn man keine Realität abbildet und auch keine Erwartung an die Realität daraus ableiten.
Genau. Und ja, bei Kinderbüchern ist es eventuell nochmal kritischer, andere Reflexionsfähigkeit und ich glaube, dass halt positive Geschichten über Schule sind nichts Schlechtes für Kinder, sondern können sogar eben hilfreich sein, Angst abbauen und dergleichen. Aber wir sollten eben auch, ich sage positiv über Sachen, die wirklich pädagogisches Fundament haben.
Und vielleicht kein strenges in seinen Regeln sein.
Man braucht keine Kinderbücher über schwarze Pädagogik.
Nee, vielleicht nicht. Da kann man sich bessere Dinge ausdenken.
Und ja, eine Frage, die sich mir jetzt halt stellt, im Übergang zum BSM-Teil, der gleich kommt, ist es schlimmer, Schulen für Fantastik und Drama zu romantisieren oder zu rezipieren, als das für für King zu tun, also um ein Setting für irgendwas, was bis zu einem gewissen Grad erotisch spannend ist, zu schaffen.
Und ich würde sagen, in beiden eigentlich mehr so nein. Ich finde es weder schlimm, das für die Fantastik zu tun und für mehr Drama in der Geschichte, noch finde ich es schlimm, es für, naja, Sexualität ausleben oder sexuellen Fantasien oder dergleichen zu nutzen oder auch als eine Fetischisierung im alltäglicheren Sinne.
Ja, ich glaube, wenn man sich überlegt, wenn es nicht das reine das als Setting, in dem prinzipiell Jugendliche involviert sind, wenn das nicht das Hemmnis ist. Ja. Weil da ist offensichtlich Drama und Fantastik leichter im Umgang mit.
Ja.
Das, gar keine Frage. Aber wenn es halt nicht diese Frage ist, sondern eben die Frage so, ist das okay, das zu traumatisieren? Und man sagt, okay, aber das ist doch hier, ihr benutzt das doch total frivol, wenn ihr da eben so tut, als wäre das was Gutes für Kink. Dann sollte man das selber mal dafür Fantastik anwenden. Also von, dann geht es Tilda Swinton Weg und verherrlicht es gar nicht.
Ja.
Macht euch damit nicht gemein, weil...
Das heißt halt nicht, dass jeder, der das in der Fantastik cool findet, aber den Kink nicht hat, sich jetzt denkt, oh nein, das passt ja gar nicht. Das ist ja Blödsinn.
Nee, es geht eher um eine moralische Wertung. Und die,
genau.
Und ich,
die ich, so, ich glaube auch, dass keine moralische Wertigkeit dafür da ist, dass man etwas auf diese Weise fetischisiert. Nee.
Ja, ich finde Verherrlichen von Gewaltumständen prinzipiell bedenklich.
Ja.
Aber ja, es kann problematisch sein. Aber lass uns ein bisschen ins BDSM-Detail gehen.
Genau. Gehen wir mehr ins Detail, um diese Frage zu beantworten.
Inhaltswarnung. Wir reden jetzt gezielt und absichtlich und detailliert über die Fetischisierung von Schulsettings. Seid dementsprechend gewarnt.
Es geht hier nicht um die Fetischisierung von Kindern.
Aber wir müssen es erwähnen, um die Abgrenzung zu schaffen, also seid auch dahingehend
genau.
gewarnt.
Ganz genau.
Ja, warum sind Nerd-Settings auch beliebt für Kinky-Literatur?
Naja, also Punkt 1, es gibt sexy Fanfiction, komplett unabhängig zu Kink, oder komplett unabhängig von Kink, nahezu allen Schulmedien.
Ja, und ich glaube nicht, dass es unabhängig von Kink ist. Ich glaube, dass es exakt den Kink bedient.
Ja, auch, aber ich glaube nicht, dass es immer die Grundlage ist.
Die Leute nähern sich nicht notwendigerweise vom Kink, aber man findet die Überschneidung.
Ja.
Auf jeden Fall, ja, es wird halt rezipiert und auch ja, Schulsettings, die nicht für Kink geschrieben werden, werden auf diese Weise wahrgenommen und ins Fantasieleben der Lesenden aufgenommen, so sie dahingehend geneigt sind.
Mhm.
Das ist ein super Setting für BDSM-Fantasien, denn es bietet Regeln und ihre Durchsetzung. Eine dauerhafte Geltung dieser Regeln in den Alltag hinein, also was man so als 24-7 bezeichnen könnte, ist da halt in diesem Setting gegeben, dass halt eine Machtgefälle da durchgehend besteht.
Also es gibt einfach etablierte Machtgefälle, die schon da sind, die man nicht erst dazu überlegen muss.
Es gibt Legitimation für Bestrafungsfantasien
und
macht die halt auch sozusagen im Rahmen des Settings unumgänglich.
Ja.
Das Ganze bietet eine eigene Ästhetik. Schuluniformen und dergleichen, irgendwelche Strafinstrumente, die für Körperstrafen in Schulen entwickelt wurden. Tja, das Ganze potenziert, wie wir schon beschrieben haben, es potenziert halt Gewalt in Schulen, es potenziert Drama in Schulen für Setting, für Fiktion. Ein Internatssetting potenziert all diese Aspekte von Schule auch für ein Kink oder für eine Kink-Fantasie.
Und darüber hinaus auch einfach sind Jugendliebe und Sexualität entdecken, erste Erfahrungen machen, sind natürlich auch große Themen, die in sowohl romantischer als auch kinky und sexueller Literatur und sonstiger Wiedergabe einfach immer ein Thema sind.
Genau, wenn man halt die Sexualität der Figuren schreibt, dann ist es sehr leicht, die eben dort auch, wenn man eben das beschreiben möchte, eine kinky Richtung abdriften zu lassen.
Ja.
Und das bedeutet nicht, dass alle, die die Sachen als kinky Fantasie haben, wie Jugendliche sexualisieren. Also viele fantasieren sich selbst in die Position der Jugendlichen in diesem Moment. Und das ist halt auch ein Ding, das sozusagen sich literarisch durchzieht, dass halt oft das in so einer eher in so einer erinnernden Funktion geschrieben wird. Oder eben die Figur genutzt wird, als dass es eben um jugendliche Körper oder jugendliches Selbstverständnis geht dabei.
Genau, es geht eher darum, sich selbst als ich habe in meiner Jugend das erlebt, das möchte ich wieder erleben, in die Richtung. Oder wir tun so, als wäre ich eine Jugendliche, aber im vollen Besitz meiner geistigen Kräfte jetzt. in meinem vollen Ich jetzt, nur wir tun nur so.
Ja,
es ist halt ein, ist halt auch ein Rollenspiel und keine Missbrauchsverherrlichung.
Genau, das ist es halt. Die Umsetzung von diesen Fantasien ist nicht Missbrauch, sondern Rollenspiel.
Mhm.
Also, es muss halt nicht zwingend Ageplay sein, wo man so ein anderes Alter annimmt, kann aber durchaus. Aber oft sind halt die Machtdynamiken, das Machtgefälle, die Ästhetik interessanter als Altersdynamiken.
Genau.
Also, dass die Vorstellung, was wäre, wenn ich Internatsschüler wäre, jetzt.
In dem, wie ich jetzt bin.
Genau, ist halt auch etwas, was darin vorkommt.
Ich finde hier nochmal gut, auf die Feuerzangenbowle zuzugreifen, wo es ja im Prinzip das als non-kinky Fiction ist.
Ja, ja, ja.
So, wir als erwachsene Menschen, wie wäre es für uns jetzt, in dieser Schule zu sein? Wie cool wäre das?
Ja, genau, genau, genau. Und das ist halt etwas, was dort verwendet wird und was, wenn man halt diese Schulbestrafungsfantasien deckt, dann gibt es halt auch einfach sehr spezielle Bilder, sehr spezielle Klischees und Tropes, die sich halt damit verbinden und die Menschen ansprechen können.
Mhm.
Vieles davon halt auf Bezug auf ein vergangenes britisches Schulsystem, halt die britische Erziehung, Rohrstöcke und der ganze Topos wird halt schon traditionell verwendet und hat sich eigenes etabliert und ist ein Ding.
Und ist ein Ding seit dem viktorianischen Zeitalter.
Bevor Rohrstöcke eine weite Verbreitung im britischen Schulsystem hatten, gab es schon King-Fantasien in die Richtung.
Ja, und zwar welche, die in Briefen und allem festgehalten wurden, wo sich Leute darüber ausgetauscht haben, wo es Logen im Zug gab und alles.
Genau, wir sprechen gleich mal über die Literaturgeschichte. dann, ja, natürlich hat das auch in Bezug auf reale Ereignisse, diese Ästhetik, also auch halt also sozusagen alles, was an, ich sag mal, Körperstrafen in Schulen etabliert war, hat auch irgendwo eine Rezeption im Fetisch gefunden.
Mhm.
Es gibt halt auch sehr, sehr viele, die Paddle-Dinge machen, weil das in den USA verbreitet war.
Mhm.
Und es findet sich in der Pornografie wieder.
Ja.
Und diese Art von Ästhetik lässt sich eigentlich nicht von ihren Ursprung loslösen.
Mhm.
Also ja, natürlich gibt es auch andere Arten von Rohrstockbestrafung oder Paddle, aber...
Ja, ich bin zum Beispiel auch beim Ausprobieren von diesen Geräten nie auf die Idee gekommen, dass es für mich jetzt was damit zu tun hätte.
Nee, genau, das Gerät an sich kannst du davon trennen.
Genau, aber es gibt halt auch diese speziellen Bilder von Rohrstock und Schuluniform und oft auch einfach Regeln und Machtgefälle, die damit einhergehen. Das ist schon so ein Gesamtbild.
Ja, ja, es bietet sich ja noch sehr leicht an, in so ein Rollenspiel oder was reinzukommen damit.
Mhm.
Genau, das wird halt durchaus von denselben Leuten, die romantische Darstellung oder verherrlichende Darstellung von Schulen geschrieben haben, gibt es halt auch eben auch Ursprünge, die das Ganze als Kink rezipiert haben. Also die Leute, die diese Ästhetik begründet haben, waren Leute, die selber solche Erfahrungen in ihren Schulzeiten gemacht haben.
Mhm.
Und das viktorianische England war ein Zeitalter allgegenwärtiger Gewalt. Gegen Kinder, Lehrlinge, Bedienstete, Untergebene, überall Gewalt, Körperstrafen. Und in dieser...
Das ist die Methode, um Leute dazu zu bringen, das zu tun, was du möchtest. Man muss körperliche Gewalt ausüben.
So lernen Leute.
Ja.
Genau. Und es hat einen positiven, charakterbildenden Effekt. Das ist, was die Gesellschaft vermittelt hat.
Mhm.
So sind die Leute aufgewachsen. Und in dieser Umgebung wurde Impact Play zum sogenannten Vice Anglais, also der englischen Sünde. Das englische Laster. Das ist sich schlagen lassen zum Spaß. Und
das kann ich nachvollziehen.
Ja, aber die Franzosen konnten es auch nachvollziehen, aber sie haben halt gesehen, dass die Engländer es mehr machen. Und ja, die kinky Menschen haben fast selbstverständlich aus ihren eigenen Schulerfahrungen geknüpft, weil, wie sollen sie es sonst framen, wenn sie masochistische Bedürfnisse haben und Körperstrafen erlebt haben? Oder sadistische Bedürfnisse haben und Körperstrafen erlebt und vor allen Dingen auch beobachtet haben? Oder, je nach Position ihrer Gesellschaft, auch dazu angehalten wurden,
welche auszuführen?
Diese auszuführen, ja. Wie sollen sie das framen außerhalb ihrer Gesellschaft? Also ich glaube nicht, dass es ihnen sozusagen möglich war, ihr Umfeld auszublenden.
Ja, natürlich. Und es ist halt etwas, was auch für sie dadurch unglaublich greifbar war. So. Und wenn man selbst diese Bedürfnisse hat und man sieht, dass die Gesellschaft um einen herum Dinge tut als gesamtgesellschaftliches Konstrukt, die das befördern, liegt einem auch die Wahrnehmung nahe, dass es für einen gemacht ist.
Ja. Also, es gibt zumindest Leute, die so denken, ja.
Ja, also es ist halt einfach, es liegt nah. Wenn du wenn die gesamte Gesellschaft es so tut und es passt zu deinen Interessen, warum solltest du das hinterfragen?
Ja, und genau, das, wobei halt in einigen Fällen der Konsens auch durchaus verstanden wurde.
Mhm.
Also da, halt eben, wir haben unter anderem hier für die Whippingham Papers gelesen, das ist halt so eine Zusammenstellung von Texten zu Spanking aus dem 19. Jahrhundert, also 19. Jahrhundert zusammengestellt, und da ist halt ein Theaterstück drin. Schülerinnen und Bedienstete werden einfach geschlagen, weil das eben sozusagen das Recht der in diesem Fall Schulleitung als Figur ist. Aber sie hat auch eine Besucherin und die, bei der wird Konsent ausgehandelt über deren Bestrafung, weil die dann sagt, ja, ich möchte gerne so geschlagen werden wie früher. Das hat mich gerade erinnert und bitte schone mich nicht. Das ist, und dann so, ja, soll ich dich so sehr schlagen wie meine Bedienstete vorher? Und dann so, weil das, was sie beobachtet hat, sondern so, nein, ich möchte ein bisschen weniger kann es schon sein. Und dem wird entsprochen. Also es ist halt ein Verständnis von, dass unter Erwachsenen man das konsensuell macht, aber mit Bezug auf die eigene Erinnerung. Und das ist etwas, was eben fast überall so geframed wird. Also ein Bezug auf die eigenen Erinnerungen, auf die, sei es die Schulerfahrung, sei es die Gouvernantenerfahrung, sei es ein ganz anderes Genre, das ich noch gar nicht erwähnt habe, weil wir halt im Schulfokus sind. Aber also der Bezug auf eigene Erfahrung war fast immer Teil dessen, wie man seinen Wunsch nach masochistischer Erfahrung oder DS-Bestrafungsdynamiken ausgedrückt hat.
Was aber auch einfach daran liegt, das waren eben die Begriffe, die man hatte.
Mhm.
Wir hatten schon öfter darüber gesprochen, dass Begriffe auch Macht geben. Und zwar in dem Sinne einfach auch nur Macht geben, dass du ausdrücken kannst, was du möchtest. Dass du eine Möglichkeit hast, deine Wünsche in Worte zu fassen. Und hier gab es nun über diesen Schulkontext eine Möglichkeit, die Emotionen, die man hatte, die Wünsche, die man hatte, die Bedürfnisse, die man hatte, in Begriffe zu formen, die verstanden wurden.
Genau, und aus dem sich auch eben als kollektives Erlebnis eine Ästhetik gebildet hat, die da literarisch rezipiert wurde. Und wir haben in diesem Zeitpunkt zum ersten Mal eine kinky Subkultur, die uns einen breiten Kanon an Literatur mit mehreren AutorInnen, die in Kommunikation zueinander standen und einander rezipiert haben. Das bietet halt die Breite von Gedichten über Theaterstücke, über Kurzgeschichten, über
Fantasiebriefe.
Genau. Rants. All das wird uns da geboten. Und halt klassische Genres der Internetpornografie, die man heute kriegt. Nämlich Leute, die aus Geilheit das Konzept des Textes vergessen in der Mitte. es gibt eine halt viel zu lange Sissy-Pornografie. All das findet man auch im 19. Jahrhundert bereits.
Ja, also bis auf zum Teil die Form, in der es präsentiert wird, sehr ähnlich zu dem, was man heute an Fanfiction schreibt.
Heute wird weniger gedichtet und wenn nicht öffentlich von Leuten, die Weltruf haben.
Ja, und wenn gedichtet, dann auch oft weniger geschult gedichtet.
In der Tat. Wobei, fand ich, John Swinburne halt rezipiert und der ist schwer zu lesen. So lang, sehr lang. Ja.
That's what she said.
Ja, und dabei wird die Schule natürlich auch als Setting der Geschichten oft aufgegriffen.
Mhm.
Und wenn nicht, dann eben als Erinnerung. Und ja, die Bestrafung selber, in geschildert werden, sind oft am extremeren Ende der Skala von Möglichem, was passiert ist. So.
Und das klingt jetzt vielleicht sehr unangenehm, aber man muss halt auch schon was Besonderes beschreiben. Also entweder besonders drastisch oder die Form in einer besonderen Art beschreiben, wenn es aus der einen allgegenwärtig umgebenden Gewalt hervorstechen soll. Dass es eben nicht einfach nur das alltägliche Schlagen, was man halt so macht, ist, sondern dass hier etwas Besonderes passiert.
Ja, yeah, genau.
Etwas, das sexy ist und nicht nur der Bildung des Charakters dient.
Ja, yeah, oder halt eben extrem, weil man möchte das Extreme und Masochismus schildern, was ja auch manche Leute haben. Er hält besonders viel aus.
Mein Masochismus ist mehr so als deiner.
Ja, zum Beispiel nennt John Swinburne, der oft auch unter dem Künstlernamen Iton Jensis schrieb, eins seiner Werke The Whipping Block, a Heroic Poem. Was eben schon die bedeutet, dass da passiert was Besonderes. Oft war der Bezug aber dennoch immer zur Realität und Immersion und Realismus und war ein Wert.
Ja.
Und daraus entwickelt sich, ich würde mal sagen, das, was heute oft im Spanking-Porno unterwegs ist, als eigene Ästhetik, nämlich ja, Normcore, also sozusagen, es soll aussehen wie Dinge, die im Alltag passieren.
Mhm.
Und es soll sich auch irgendwie so anfühlen. Es gibt keinen Consent on Screen, sondern es wird praktisch ein Rollenspiel-Szenario gespielt.
Ja, und man sieht nur das Unkonsensionale im Spiel.
Aber
und der Konsent, der Konsent steht auf der Metaebene.
Genau, im Wissen um den Kontext funktioniert das. Und der Unterschied zur Hardcore-Ästhetik ist halt zum Beispiel, wie das Hard von Swinburne wahrgenommen wurde von anderen, dass er halt eben als zu extrem so der, also im Grunde sagt.
Der will hier Latex und Leder all over das ganze Studio ausstatten und alles muss dieser Ästhetik weichen. Und was wir wollen, ist ja ganz normaler Alltag. Nur in sexy.
Ja, um Swinburne zu zitieren. I boast not of myself, but I do say that a schoolboy, set right on his own stock of experience and having a real gust and appetite for the subject in him, may make and has made more of a sharp, short school flogging of 2 or 3 dozen cuts than you of your interminable afflictions, more of the simple common birdshot and daily whipping block than you of your loaded iron whips. Also, er sagt im Grunde, dass Dissart ein Fake-Dumm ist und sich das nur ausdenkt und halt eben viel zu extreme Praktiken schildert. Halt Hardcore und Normcore sind einfach Ästhetiken, die eben ja unterschiedlich sind. Also, viele Leute, die auch in BSM-Beziehungen sind, gerade so 24/7-DS-Bereich, schätzen halt auch den, okay, das kommt aus dem Alltag, es gibt einen realen Anlass, sei es eben eine echte Bestrafung, sei es Punishment, also Bestrafungsanschein zum Spaß, aber es fühlt sich an, als wär das real. Oder halt eben, ja, wir haben eine Session und dafür gehen wir in unseren Raum und ziehen unsere Kostüme an.
Das sind einfach verschiedene Ästhetiken, die von verschiedenen Leuten auch unterschiedlich benutzt werden und die aber schon in längerer Zeit Verfechter auf beiden Seiten hatten, die sich in Wortduellen gebettelt haben.
Die sich etabliert haben. Das hat man, glaube ich, schon so tot zu dem Zeitpunkt. Aber
es gab andere, die es vertreten haben.
Genau. Interessant übrigens, dass in seinen Wünschen nach homosexueller Erfahrung oder in seinen Fantasien Swinburne sehr übertrieben hat in der Schilderung. Und wo Oscar Wilde ihn outgecallt hat, dass er halt
offensichtlich da keine Erfahrung hat, im Gegensatz zu dem Whipping-Block.
Genau, genau. Also man sieht, es ist der Geschmack von Pornografie kann sich in unterschiedlichen Genres unterscheiden. Wie steht das Ganze halt zu realen Systemen von Missbrauch und ihrer Romantisierung? Also offensichtlich.
Kommen wir von der Pornografie
ins
richtige Leben zurück.
Ja, genau. Also es hat halt einen Bezug.
Ja.
Es hat dieselben Ursprünge und denselben Bezug, den halt romantisierende Internatsfiktion, gerade die halt aus dem 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert kommt, wo eben aber auch Körperstrafen als das positives Charakterbildendes geschildert werden. Das ist halt, das ist ein Muster, das von beiden. Das sind beides keine, die praktisch dieses System angreifen in ihrer Schilderung, sondern die es eher tragen.
Ja, und ich sag mal, wie auch vorhin schon angedeutet ist, ich sehe nicht, dass das verwerflicher ist, das für King zu machen als für anderes. Ich sehe nicht, dass es prinzipiell moral verwerflich ist, Dinge für seinen persönlichen, privaten Kink zu nutzen.
Mhm.
Was man allerdings sagen muss, der Wunsch, solche Systeme zu erhalten oder herzustellen in der Realität, weil sie dem eigenen Kink entsprechen, da ist halt dann irgendwann eine Grenze erreicht, die einfach keinen Sinn mehr ergibt.
Das ist hundertprozentig verwerflich.
Ja, das ist halt einfach.
Also es gibt ja, ich sag mal, berühmte Missbrauchstheorien, ich will nicht so ins Detail gehen, aber die halt gerade in so einem Sektenkontext solche Systeme geschaffen haben, um eine Umgebung zu haben, in der sie Gewalt gegen Jugendliche ausüben können, auch sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche. Und das natürlich ist das verwerflich. Und das ist halt sozusagen die höchste Ausprägung davon. Aber es gibt eben auch Leute, die zum Beispiel im 19. Jahrhundert gegen die Abschaffung der
Rute und gegen die Abschaffung der Rute und gegen die Einführung von Rohrstöcken waren.
Weil das ihre Fantasie bricht.
Ja, weil sie ihre Fantasie mit der Rute ist.
Genau, wie können die Leute dieselbe schöne Erlebnis haben? Und das ist halt zu weit. Offensichtlich ist das zu weit, aber
genau, das ist auch nicht diskutabel.
Genau, aber andererseits, Leute können sich auch nicht 100% ausruhen, auf was sie stehen und welche Ästhetik sie anspricht. Und letztlich geht es halt um ethischen Konsum von Erotika. Also der Konsent muss halt für die Darstellenden bestehen.
Ja.
Es sollte halt, wenn es eine Fantasie beschrieben ist, ist es halt klar erkennbare Fantasie. Und man muss halt überlegen, wie sehr man halt eine Fantasie, der Jugendlichen eine Rolle spielen wollen, rezipieren möchte.
Mhm.
Aber du kannst es dir nicht aussuchen, was du letztlich, also welche Ästhetik dich anspricht und nur eine Fantasie über Gewalt gut zu finden oder interessant zu finden, bedeutet noch lange nicht, dass man tatsächliche Gewalt erotisiert oder diese Fantasie jemals umsetzen wollen würde.
Ja, also Umsetzung in Form eines Rollenspiels, dass man sich so tut, es wäre so, und wir können diese Erfahrung in einer Fantasie machen.
Genau, zwischen einvernehmlich zustimmenden Erwachsenen.
Genau, das ist eine Sache, aber in den allermeisten Fällen haben diese Personen keinerlei Interesse daran, tatsächliche Gewalt auszuüben.
Ja, das ist offensichtlich nicht, genau. Und wenn halt
Also ich
Leute,
zumindest nicht.
wenn Leute halt eine Schuluniform tragen wollen, ist das cool. Und
Das
es ist halt ein, also
Die ist in vielen Fällen jetzt auch gar nicht mal so unpraktisch für ein Spanking.
zum Beispiel. Genau. Und ja, lassen sich Schulfantasien von BDSM überhaupt trennen? Wenn die Wurzeln so nah beieinander sind.
Großes Thema. Kurze Antwort, ja. Lange Antwort. Haben wir noch ein paar Minuten. Es gibt erotische Schulfantasien natürlich auch über BDSM hinaus ganz, ganz viele. Alleine die Fantasie Schüler mit Lehrer in welcher Konstellation auch immer ist beliebt und hat in sehr, sehr vielen Fällen nichts mit Kink zu tun. Das hat auch in sehr, sehr vielen Fällen nichts mit Ageplay zu tun. Es fängt damit an, dass es oft auch einfach tatsächlich junge Personen sind, eventuell selber Schüler sind, die solche Fantasien haben, weil sie auf ältere Personen stehen oder weil sie diese Autorität in irgendeiner Sinne anmacht, ohne dass es jetzt auch was kinky sein muss. Das kann ja auch so attraktiv wirken. Und es geht über Erwachsene, die ansonsten kein Stück kinky sind, die sowas gerne als Rollenspiel machen im Bett. Einfach nur so. Das ist vielleicht ein bisschen fetischisiert, es muss aber auf keinen Fall kinky oder BDSM-ig sein. Das würde ich sagen, ist eine klare Trennung. Und da geht es auch in der Fantasie für gewöhnlich vielleicht ein bisschen um Autoritätspersonen und Untergebener, aber nicht um Machtmissbrauch. Da geht es eher um Verführung über Grenzen hinaus. So ein bisschen in Romeo und Julia Richtung. Hier ist etwas, eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen, aber weil wir uns so zueinander hingezogen fühlen, wird es eine verbotene Liebe-Sache. In die Richtung geht es da oft eher.
Die Trennung ist eine Frage des Publikums.
Ja.
Also ja, du kannst halt die ganzen Sachen schildern, ohne dass das irgendwie als BDSM nicht rüberkommt, wenn jemand sich überhaupt jemals diese Bahn gedacht hat.
Und auch wenn wir jetzt Schulsetting spielen und das Ganze überhaupt nicht kinky, überhaupt nicht sexy haben wollen. Und wenn sexy, dann halt unter Charakteren, nicht in
Einvernehmen
irgendwelchen.
ist die Gleichaltrige.
Genau. Auch bei den Charakteren einvernehmliche
Ja,
Gleichaltrige.
genau, das meine
So,
ich.
ja. Und dann ist es halt eine Frage des Framings, wie man das Ganze darstellt.
Also, wenn eine Person würde wahrscheinlich überhaupt nicht merken, dass das Potenzial da wäre. Und ja, wenn halt nur eine Person Vanilla ist, alle anderen sind kinky,
Dann kann es
natürlich
für
wird
die
das schwierig.
Vanille-Person ein bisschen schwierig werden.
Ja, genau. Also, sie stellt sich vor, die eine ist Vanilla SL, versucht ihrer kinky Spielgruppe eine Bestrafung möglichst unsexy zu beschreiben.
Ist eigentlich schon Comedy-Gold für irgendeine Comedy-Serie.
Ja, aber For Real bleibt einfach weg von so hart betonten Machtgefällen und
Von
von
Körperstrafen.
Körperstrafen, ja. Die Bestrafung nicht sexy machen, die bestrafende Person nicht sexy machen.
Wenn die Person attraktiv ist, nicht bei der Bestrafung beschreiben, dass sie
Ja,
attraktiv ist.
genau, das Trennen, genau. Und halt kein utopischer Ansatz an Strafen. Also nicht dieses, ja, das ist Charakterbildung. Nee. Bau es halt irgendwie so auf, dass die Charakter da aus ihren Figuren darauf reagieren können und lasst euren Charakter halt auch nicht so halt weird reagieren, weil ihr denkt, ach ja, okay, ich möchte, dass die Szene tatsächlich positiv für ihn ausgeht. So, nee, vielleicht ist es dann halt einfach nicht positiv.
Ja.
Und wenn man halt ein Schulsetting bauen soll, das möglichst wenig kinky ist, halt eher zu einem restaurativen Ansatz, Schaden wieder gut gemacht wird, anstatt dass Strafen zur Bestrafung der Person nur dienen.
Ist, finde ich, prinzipiell ein guter Ansatz, wenn es utopisch sein soll, dass, also wenn etwas getan wird, was gegen die Regeln ist, dass die Strafe einen Sinn ergibt, bezogen auf das, was getan wurde. Dass entweder etwas getan wird, um zu quasi eine Schulstunde mehr, um zu zeigen, warum das ein Problem ist.
Ja, ja.
Gefahren deutlich machen, die vorher nicht bekannt waren und so weiter. Oder etwas, um den Schaden, der angestellt wieder wurde, wieder gut zu machen. Das ist ein bisschen mehr wholesome.
Ja, ja, genau. In Strixhaven gibt es den Detention Bog, also sozusagen den Nachsitzsumpf, wo im Grunde man macht einen Wildnis-Crawl, wenn man für die Charakter, ja, das ist halt, das ist ein Ansatz, den man wahrscheinlich nicht kinky sehen wird.
Sondern man hat also und wenn, dann ist das aber schon wirklich gewollt.
Ja, genau. Es ist halt ein D&D-Abenteuer, was man dann spielt. Man kann das gut raushalten, aber die Wurzeln von Zauberschulen, Internat, jugendlichen Fantasien und kinky Internatsfantasien sind sehr ähnlich. Also literaturgeschichtlich.
Literaturgeschichtlich sind sie beinahe identisch.
Ja, genau. Es sind einfach die Leute, die ihre Erfahrungen irgendwie verarbeitet haben.
Und zum Teil Texte aus beiden Genres geschrieben haben.
Genau. Und ich denke, damit bringen wir Substance natürlich ein großes Thema. Und
wir hoffen, dass die Folge für euch keine Bestrafung war, sondern Charakterbild.
Ja, genau. Ja. Richtig, wenn ihr Feedback habt, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Und zwar nerdsyhobby@gmail.com oder auf den sozialen Medien, sei es Twitter, Facebook oder FetLife, da sind wir als nerdsyhobby unterwegs. Ihr könnt uns natürlich auch einen Kommentar auf unserer Seite schreiben und ihr könnt helfen, den Podcast mehr gesehen zu machen, indem ihr abonniert, indem ihr bewertet und Rezensionen schreibt auf den jeweiligen Podcast-Seiten. Und dazu möchte ich noch einmal besonders auffordern, jetzt bei Spotify zu bewerten, wenn ihr uns bei Spotify hört. Und wir wissen, das tun einige von euch. Denn da gibt es doch jetzt auch eine Sternewertung, die tatsächlich dazu dient, dass Podcasts öfter vorgeschlagen werden. Also es hat eine wirkliche Auswirkung, wenn ihr uns da einen Stern gebt. Und wir wären sehr dankbar darum. Am meisten hilft es natürlich, wenn ihr direkt darüber redet mit anderen Leuten, über diesen Podcast, den ihr als interessant empfehlt. Und dasselbe tun wir natürlich auch immer wieder mit Inhalten. Heute würde ich als Podcast den Commander Kompass noch einmal empfehlen, ein guter Magic-Podcast, der ja eines der Magic-Formate dort bespricht. Wenn ihr wisst, was Commander ist, dann hört es euch an. Und wenn ihr es nicht wisst, dann ist es vielleicht noch nicht der richtige Einstieg für euch, aber ihr könnt euch mit Magic beschäftigen. Das ist ein schönes Spiel. Auch ein Shoutout an Shagan Biswas für Hilfe bei der Recherche. Der hat unter anderem Honey and Hot Wax mitgeschrieben, das ist eine Sexy Lab-Anthologie und unterrichtet Spieldesign und so und hat gerade ein Sexy D&D-Kurzgeschichten-Kickstarter Planung. Auch den verlinken wir und könnt ihr mal einen Blick drauf werfen, falls das was für euch sein könnte mit dieser Themenüberschneidung. Und natürlich ein Curious Cat für die Pension, die uns zugestellt wurde. Auch da ein Link und eine Kaufempfehlung von uns.
Wenn ich das Ganze ein bisschen verzaubert hat, lass dein Leben nicht von Kleidung bestimmen. Lern was Anständiges oder Unanständiges und willkommen in deinem neuen Leben.